Also kein Licht.
Dunkles Licht. Schwarzes Eis.
Ich glaube, das ist das Verzeichnis aller OS2-Installationen auf diesem Planeten.
Das ist richtig. Die roten Punkte sind also Städte, in denen OS2-Benutzer leben. Das Ganze wird aktualisiert, man kann es sich aus dem Internet herunterladen. Ich meine, das ist echt was für den Evangelisten. Immer für diese, ne? OS2 ist tot. Quatsch, da Südafrika, seht ihr, da sitzt einer, mindestens. So.
Genau, schick.
So, nee, das machen wir jetzt gerade nicht. Das machen wir. Und das oben kriegen wir auch noch weg.
Du willst unbedingt Folien machen. Komm her jetzt.
Ich stehe drauf. Wer drückt hier auf den Knopf?
Folien sind doch voll scheiße.
Wollen überhaupt nicht angesagt.
Nö. Oh Mann, ey. Linke Maustaste, rechte Maustaste. So, klick, klick, klick. Frank, kannst du auf die Maustaste drücken?
Ron, such dir jetzt jemanden zum Taste drücken und komm jetzt hierher.
Gibt's hier irgendwie einen OS2-Benutzer?
Kommst du jetzt hierher, Ron?
Komm her.
Komm, los, auf deinen Platz.
Hier. Das ist nicht so schwer.
Genau. Da sind wir schon im Prinzip bei einem der Kernpunkte angelangt. Welche Zwänge üben eigentlich Systeme auf unser Leben aus? Es gibt da so Menschen, die können irgendwie ohne Folien und Vortragsbeams gar nicht mehr leben.
Ich bringe mal etwas Struktur in die ganze Veranstaltung. Kathedralen, Tim, Kathedralen.
Also wenn hier eine Struktur vorherrscht, dann ist das sicherlich irgendwie das reine Chaos und sonst gar nichts.
Kann ich mal die nächste Folie haben, bitte?
Können wir vielleicht ein bisschen mehr Licht hier vorne auch haben? Das wäre noch ganz schön, weil damit man uns auch sieht. Hallo? Ist da jemand an den Reglern? Abteilung Video.
Wir haben uns überlegt, wir unterhalten uns über vier Punkte sozusagen. Einmal so ein bisschen, was ist Evangelismus eigentlich? Wo kommt er her? Warum gibt's den heutzutage? Warum stellt man ihn als solchen fest? Dann unterhalten wir uns ein bisschen über die Inhalte. Was taugt eigentlich als Evangelismus-Thema? Was taugt überhaupt nicht als Evangelismus-Thema? Windows NT zum Beispiel. Dann die Strategie. Welche Strategie ist eine gute Strategie, um etwas zu evangelisieren, um das Ganze ein bisschen nach draußen zu bringen? Und dann, welche Geisteshaltung braucht man als Evangelist, um da draußen überleben zu können? Also selbst wenn man so eine harte Minorität ist, wie jetzt zum Beispiel OS2-User, die echt irgendwie mit jeder Stunde weniger werden, dann muss man sich ja schon überlegen, wie schafft man es überhaupt noch positive Dinge da draußen festzustellen. Ne? Den macOS-Usern geht es genauso.
Tim macht jetzt erstmal Licht.
Also, genau, wir machen einfach mal weiter. Kann ich mal die nächste Folie haben? Das ist dieses, was ist Evangelismus? Ne? Hans wollte dazu, glaube ich, ein bisschen was sagen.
Aha.
Evangelismus als der Wunsch zu predigen. Predigt, hört mir zu, hört mich an. Ich weiß es besser als ihr, was gut für euch ist. Viel besser. Das ist ziemlich alt, denke ich mal. So für die Leute, die irgendwie sehr mitteilungsbedürftig sind und sich mitteilen müssen und andere Leuten ihre Meinung aufoktroyieren müssen, ist das natürlich super. Das ist echt digital. Licht oder kein Licht, sehen oder nicht sehen.
Und wenn ich dich so höre, weiß ich, warum kein Mensch OS2 installiert.
Danke.
Hallo, jetzt haben wir ja auch Licht. Jetzt wisst ihr zumindest, mit wem ihr es zu tun habt.
Hallo.
Wir wollen jetzt hier eine absolut sinnlose Diskussion führen. Nämlich über Neigungen von Benutzern und von Systemadministratoren und Programmierern oder vielleicht das mal mit diesem kurzen Wort zusammenzufassen von Nerds. Leute, die irgendwie sich aus bestimmten Gründen mit Computern beschäftigen, die Leuten, die nicht sich mit Computern beschäftigen, völlig unklar sind. Und da gibt es immer diese Neigung, irgendwie das eine oder das andere System irgendwie zu bevorzugen.
Oder zu viel zu reden.
Oder zu viel zu reden. Oder zu viele Folien zu machen, um etwas zu strukturieren, was eigentlich sowieso nicht zu strukturieren ist. Denn das Ganze geht natürlich irgendwie im Wesentlichen im Chaos unter, aber Es ist ja nun ganz auffällig, dass eine ganze Menge Leute da draußen rumlaufen, die auf die Frage, was für einen Computer soll ich mir kaufen, rote Augen bekommen und dann die klare Antwort haben, nämlich die Antwort, das System, was ihnen als einziges überhaupt nur, ja, in, was überhaupt nur in Frage kommt und was sie unbedingt empfehlen müssen und was sie dieser Person auch so lange unter die Nase reiben, ja, bis er es dann kauft oder auch nicht, also installiert zumindest. Vielleicht ist es ja auch ein System, was man nicht kaufen muss.
Wobei das bei Betriebssystem-Evangelismus na klar anfängt, aber nicht aufhören muss. Nicht? Es gibt ja auch dieses Grafikkarten-Evangelismus. Du brauchst unbedingt eine Matrox, irgendwie Millennium, 8 Megabyte, PGP, AGP, irgendwas.
Wobei alle weiß, dass die scheiße ist. Und da kommen wir ja zu dem eigentlichen Punkt, dass der Evangelismus oft ja natürlich Sachen, technische Nachteile durch Eifer und Arroganz und Borniertheit ersetzt wird. Also ein Evangelist zeichnet sich aus durch meistens eine gewisse Unkenntnis der Sachlage, durch ein Bedürfnisbild, was stark geprägt ist von dem Angebot, was sein jeweilig vertretenes System denn zur Verfügung stellt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, darauf möchte ich mal abheben. Also es ist ja nicht so, dass ich, wenn ich mir erstmal ein Betriebssystem ausgeguckt habe, der Meinung bin, das ist jetzt das Beste, dann habe ich ja nicht viel Möglichkeiten, wenn jemand kommt und sagt, ich muss aber unbedingt PowerPoint-Folien machen. PowerPoint-Folien unter OSO geht gar nicht, läuft nicht, dumm gelaufen, was mache ich jetzt? Ich erkläre dem natürlich, dass der das nicht braucht. Na? Du brauchst keine PowerPoint-Folien. PowerPoint-Folien ist was für Unternehmensberater. Ja? So irgendwie, das ist nicht wichtig. Und oder du nimmst einfach was anderes. Star Office zum Beispiel, so ganz tolle Sache. Irgendwie. Star Office ist irgendwie für einen Evangelisten.
Wie wär's denn mit VI? Also ich meine, für diese drei,
ja, der Punkt
für diese
ist,
drei Punkt Zeilen, die du da irgendwie mühsam hingekriegt hast, reicht VI auch vollkommen aus.
Wieso mühsam? Das war vollendet intuitiv.
Ja, es gibt Leute, die behaupten tatsächlich, man könne mit LaTeX leben. Man kann mit LaTeX seine Briefe schreiben. Ich meine, ich halte das für ausgemachten Unsinn. Aber es gibt Leute, die sagen, ja, man braucht halt nicht mehr. Naja gut, okay, vielleicht braucht man nicht mehr.
Ja, Windows-Benutzer zum Beispiel, die laufen den ganzen Tag rum mit so einem kleinen Metallröhrchen in ihrem Mund, durch das sie dann atmen und sind voll überzeugt, dass sie nicht mehr brauchen. Ich habe alles, was ich brauche.
Ja. Das war so die Geschichte von der Frage, was ist denn dein Lieblingsbetriebssystem neulich? Und die Antwort war Emacs. Das fand ich cool.
Ja, ich meine, es gibt Leute, die tolerieren erstaunliche Geschwindigkeitsnachteile mit ihrem System. Sie sind bereit, also endlose Zeit zu warten, wo andere Leute schon längst irgendwie alle möglichen anderen Programme gestartet und wieder gestoppt haben, sitzen sie vor ihrem Emacs und lesen damit News. Das geht, ist möglich.
Ja, ich meine, Hauptspeicher kostet nichts.
Ja. Aber wir sollten mal versuchen,
zum Thema zurückzukommen.
Zum Thema zu kommen. Ja.
Ja, wir sind ja im Prinzip schon beim Thema.
Naja, also eigentlich wollten wir gerade betrachten, warum Evangelismus dieser Tage denn überhaupt betrachtet wird als solcher. Nicht? Religionen taugen nicht mehr. Also ich meine, man kann sich nicht mehr auf die Straße, kann man immer noch sich auf die Straße stellen und erzählen, dass irgendwie Gottesglauben den Weltfrieden bringt. Aber man kann Geld verdienen damit, dass man den Leuten erklärt, dass Windows NT den Weltfrieden bringt. So, und das ist für mich ein deutlicher Unterschied.
Na jetzt mal, das hat ja auch was mit gewissen Persönlichkeitsbildern zu tun. Also es gibt eben Leute, tatsächlich Leute, denen ist es ein Bedürfnis, irgendetwas zu vertreten. Und nun ist das mit den Religionen ja heutzutage auch so eine Sache, also so richtig zieht es nicht mehr und die sind ja auch oftmals in Verruf geraten. Und
das hört sich aber so an, als wenn man etwas nicht vertritt, dass das irgendwie besser ist. Ich bin der Meinung, Leute ohne Überzeugung sind tot. Die wissen das noch nicht.
Eigentlich schon, ja.
So. Und woran du es aufhängst, ist doch eigentlich egal. Ob es ein Betriebssystem ist oder Schokoladenriegel, ich meine.
Ja, ist eigentlich egal. Genau, aber die Frage ist, was bringt die Leute dazu, sich für ein bestimmtes System überhaupt zu entscheiden? Also, ich meine, wir können ja hier mal eine Befragung durchmachen. Wir können ja mal so die populärsten Betriebssysteme irgendwie abfragen und wer sozusagen gerne dieses System fördert. Es geht hier um das aktive Fördern, also wer sich sozusagen selber so weit bringen würde, anderen Leuten zu erzählen, dass es das System ist, was sie installieren müssen, dann kriegen wir das ja raus. Womit fangen wir an?
Mit Linux.
Ja, das ist kein Betriebssystem. Ich überlege, ob ich das als letztes nehme. Linux, Hände hoch.
Überzeugte
ist vertreten. BSD und alle Derivate ist vertreten.
Sind das jetzt Hände von Leuten, die schon mal jemand anders bekehrt haben oder nur die, die das gerade benutzen?
Mehrfachnennungen sind möglich.
Also ja, gut.
Windows in allen Ausprägungsformen. Ah, es gibt Leute,
die
Windows empfehlen.
Mit Bekehrung?
Nicht viele.
Tatsächlich. Das sind nur die, die anders sein wollen als alle anderen in diesem Saal.
Wesentliches Merkmal des Evangelismus. Was haben wir noch? Mac OS.
Also das ist die laute
durch eine besondere Evangelismusfreude aus im Übrigen. Da können wir auch nochmal zukommen.
So, OS 2. Ja, oh. Seht ihr? Sie sind noch da.
Hast das ganze Team OS 2 hier rangekarrt, ne?
Groß ist das ja nicht mehr.
Noch unter uns.
Bitte? Afrika oder von den
Westen? Also Deutschland ist einfach, Deutschland ist OS2-Land. Wir haben hier mehr Entwickler, OS2-Entwickler pro Quadratmeter, pro Zahnärzte in Quadratkilometern und wir haben irgendwie mehr Installationen und mehr alles.
Was zählt ihr denn da als Entwickler? Ich meine, ich bin auch OS2-Entwickler, aber ich meine, meine letzte Installation ist lange her.
Hey, willkommen im Club. Ich habe nicht gesagt, von wann meine Zahlen sind.
Aha. So, welche Betriebssysteme haben wir denn vergessen? Wichtig. BOS. Jetzt erstmal BOS. Gibt es hier Leute, die BOS evangelisiert haben oder würden? Aha. 2, 3, 4. Was war das gerade? VMS? Alte Kämpfer? DOS! Genau. Because it's there. Ja.
VMS?
Gibt Verfechter.
Hatten wir schon.
Naja, ich meine, jetzt
was
nicht
ganz erstaunlich ist, um mal zurück zu unserem Thema zu kommen. Es ist offenbar so, dass hier mehrere Leute sind, die Betriebssysteme benutzen. Aber eigentlich wollten wir ja uns über
Evangelisieren, nicht nur benutzen. Die Frage war ja nicht, ob sie es benutzen.
Ja, aber genau genommen haben sich ja jetzt hier alle gemeldet, weil ein kleiner Evangelist sitzt ja in jedem von uns. Aber interessant ist ja, dass es inzwischen sogar Stellenausschreibungen gibt. Gerade bei der Firma B, die das Potenzial erkannt hat und sozusagen sich auch in der Minderheitenposition gerne sieht. Die haben also Developer Evangelist als feste Stellenbeschreibung und suchen auch in Europa offenbar immer noch nach Evangelisten. Also das scheint inzwischen ja auch ein Standardberufsbild zu sein. Jetzt ist die Frage, was muss man denn...
Das hat natürlich die Firma Apple erfunden, die Sache mit dem Evangelisten, wenn ich das nochmal kurz einbringen darf.
Ja, weil Apple das schon länger nötig hat, irgendwie mangelnde technische Sophistication durch.
Nein, die haben das einfach automatisch hervorgebracht. Das liegt daran, dass das System einfach einen dazu animiert, irgendwie zu evangelisieren.
Man wird
geradezu gezwungen zu predigen.
Dann geht's so los. Ne? So wird man zum Evangelisten. Gib mir deine Telefonnummer. Das sieht gut aus.
Ein innerer Zwang, halten wir das mal fest. Also es gibt durchaus einen inneren Zwang zu evangelisieren.
Mhm. Also die Frage nach was taugt als Inhalt oder wie komme ich dazu, Evangelist für macOS zu werden und wie komme ich dazu, das nicht zu werden für Linux, Windows NT, was weiß ich, ist ja eine interessante. Also
ja, ich denke, es hängt davon ab, was einem erstmal was wert ist an so einem System. Ich meine, wir kennen ja alle unterschiedliche Eigenschaften von bestimmten Systemen und ich denke, dass niemand hier irgendein Betriebssystem aus der Tasche ziehen kann, was irgendwie allen, auch seinen Ansprüchen genügt. So, es sei denn, diese Ansprüche sind sehr gering, wie im Falle von Hans. Ihn interessiert ja nur Stabilität und Performance. Naja, wie ist denn das so mit den Installationsroutinen bei FreeBSD?
Die stinken, aber es ist ja auch BSD drunter und BSD stinkt insgesamt, also habe ich da keine Schwierigkeiten. Evangelisieren würde ich BSD auch nicht, eher schon irgendwie was Obskures.
Aha,
so
zum Beispiel.
Amoeba oder Chorus Classics, wo man dann in einem erlauchten Kreis drin ist und sich das auch lohnt.
Also ich denke, was es
nicht bringt aus meiner Sicht, ich meine mal historisch betrachtet zum Beispiel, schauen wir uns doch mal an, wie das hier mit den Netzen war in Deutschland, das Internet. Na, hat schon mal jemand einen Internet-Evangelisten getroffen?
Was?
Ja. Internet-Evangelisten?
Ja, natürlich.
Ja, natürlich.
Den verdanken wir diesen ganzen Unsinn jetzt.
Kannst du irgendwo Internet-Kurse umsonst machen?
Ja.
Viele?
Akademie.de.
Ach, oje.
Ja.
Also
die verraten dir auch, dass wenn man spammt, dass man das vorsichtig tun soll.
Oh, cool. Ich weiß nicht, meine Beobachtung war so, dass die Mailbox-Szene, die hatte irgendwie Evangelisten. Man konnte irgendwie so Cerberus-Mailbox-Kurse und wie funktioniert das Netz und das M-Netz und das Mausnetz und diese ganzen Netze. Da konnte man irgendwie kostenlose Geschichten machen, wurden von Clubs Sachen organisiert und das sehe ich irgendwie fürs Internet nicht. Daneben sehe ich immer nur Sachen, die bezahlt werden müssen und vielleicht Sachen, die von Leuten gemacht werden, die bezahlt werden an der Universität. Und das ist aus meiner Sicht immer schon mal so ein Indiz dafür, dass das mit dem Evangelisieren von Sachen, die sowieso Mainstream sind, nicht so richtig funktioniert. Also hast du was alle machen, dann brauchst du eigentlich auch keine Werbung mehr dafür zu machen. Es ist auch nicht mehr spannend, dafür Werbung zu machen, weil ey, Windows NT ist klasse, Win 32 rules. Ja, hab ich doch schon. Oh, na dann. Das ist einfach nicht so spannend. Man muss keine Hürden überwinden.
Ja, aber es gibt ja durchaus Leute. Also ich erinnere mich noch gut, als ich irgendwie so eine Website aufrief von einem Macintosh-Händler, wohlgemerkt einem Macintosh-Händler, dessen Seiten dann so gestaltet waren, dass sie auf dem Macintosh-Default-Browser, den es damals gab, CyberDoc, einfach nicht zu lesen waren. Und immerhin hat es der HTML-Autor soweit geschafft, seine Telefonnummer in die Kommentare in dieser Seite reinzuschreiben, woraufhin ich ihn gleich anrief. Und er begegnete mir mit einem wunderbaren Einwand. Er meinte, wieso denn Macintosh? Windows NT ist doch das Betriebssystem der Zukunft.
Das war ein billiger.
Das sagte er mir, ja. Und ich musste echt schlucken. Das Gespräch hat dann nicht mehr lange gedauert, weil ich wusste einfach überhaupt nicht mehr, was ich dazu sagen kann. Also mir kam seine Seele so klein und so kalt und so sinnlos vor. Und ich empfand viel Mitleid für ihn, aber es reichte einfach nicht, irgendwie um meinen Mantel zu teilen. An der Stelle sah ich dann einfach irgendwie die Energie verbraucht. Aber grundsätzlich geht es halt genau um solche Schafe, die muss man halt irgendwie wieder zurückgewinnen, damit solche Sachen einfach nicht passieren.
Aber das mit dem Mainstream, das stimmt eben auch nicht tatsächlich, weil es gibt auch tatsächlich Leute, die Mainstream evangelisieren. Also die glauben, also es gibt ja...
Mal ein Beispiel.
Na, Linux-Evangelisten. Das sind also... Linux Moment, ist ja
Moment. Linux wird nicht als Mainstream gepusht, sondern Linux wird als Alternative gepusht. Du kannst einfach jeden Linux-Artikel in allen Zeitungen angucken, da steht drin eine tolle Alternative. Also da steht nicht drin, installiert Linux, weil es gut, sondern steht drin, Linux, die Alternative.
Ja, aber das heißt, es ist nicht bedrohlich.
Nein, es ist nicht bedrohlich.
World Domination.
Genau, die wollen nicht sagen, Linux wird jetzt die Welt beherrschen, sondern da steht drin, ich bin ein guter Journalist, weil ich kenne Linux.
Es sind sozusagen gar keine Evangelisten.
Nein, das sind keine Evangelisten. Da geht es eigentlich nur darum zu sagen, ich bin mein Geld wert.
Und Evangelist wäre einer, der mir erklärt, dass ich...
Also wenn ich mir so die CCC-Mailinglisten angucke, wenn wir unsere Anfragen reinkriegen und irgendwie jede dritte DAU-Anfrage wird irgendwie mit der Formulierung, ach, installiert ihr doch Linux irgendwie wieder zurückreturnt, ja, dann habe ich da doch schon starke Zweifel, ob wir nicht auch eine ganze Menge Linux-Evangelisten haben.
Na, ich glaube, das ist weniger eine Frage vom Evangelismus als von Faulheit, dass man die Leute ganz gut los wird, wenn man sagt, die sich nicht Linux installieren können, denen beantworten die ihre Fragen nicht.
Aber das heißt ja dann, dass jemand, der Linux benutzt oder das Betriebssystem der Wahl sozusagen ein besserer Mensch ist oder wird. Richtig? Ich meine, das ist doch ein Argument, oder? Ich meine, das wäre jetzt für mich ein Argument als Evangelist, das würde ich echt auswalzen. Also so dieses OS2-Benutzer sind bessere Menschen, weil sie haben sich angeguckt, was es da draußen für Optionen gab und sie haben sich nicht für den Mainstream entschieden und deswegen sind sie einfach bessere Menschen. Aha. So, hey, jeder, der sich nicht für Windows NT entscheidet, ist ein besserer Mensch, aber das muss ich ja nicht betonen.
Ja. Übrigens, Fragen sind nicht nur gestattet, sondern auch erwünscht. Es gibt hier zwei Funkmikrofone, ich weiß nicht, wer sie gerade hat. Achso, du hast eins. Aber es gibt... Nein, Ron! Es gibt noch ein... Achso, das ist andere. Nimm noch das. Haben wir mal einen Engel am Start? So, falls also jemand was irgendwie Sinnvolles oder Sinnloses beitragen möchte... Kann er sich
Windows vor.
So, wo darf ich anschließen? Also bessere Menschen, das ist doch wohl Blödsinn.
Also ich halte
was das für Hallo. Quatsch. Hat doch keiner ein besserer Mensch, nur weil er irgendwie OS 2 installiert. Ich denke, es ist sehr viel wichtiger, aus den Leuten glückliche Menschen zu machen.
Ich wollte mal kurz was sagen zu Linux. Und zwar, nein, jetzt keine Evangelisation, sondern Schade. Ich wollte einen Grund für Evangelisation, der speziell für Linux sehr wichtig ist. Wenn ich nämlich einen Menschen zu Linux bekehre, dann brauche ich selber an dem Ding weniger zu tun, weil der da, tut das für mich.
Ja, das wäre schön, wenn das so wäre, aber tatsächlich ist es so, dass man dann einen mehr hat, der sagt, warum ist denn das und das nicht da?
Genau. Den hast du halt am Hacken.
Also wenn du dir Ärger loswerden willst, dann bleibt eigentlich nur macOS.
Und man kann
da habe ich keine andere Erfahrung gemacht bisher.
Man kann an der Stelle vielleicht sagen, Linux ist im Moment in einem Stadium, wo es eigentlich keine Lust mehr, wo man es eigentlich keinen Spaß mehr macht, in seinem Freundeskreis bekannt zu sein als Linux-Benutzer oder Spezialist, weil dann kommen sie einfach alle der Reihe nach an. Und für den Fall bieten sich dann echt obskure Systeme wunderbar an. Also wenn jemand sagt, ich kann Amoeba und nein, Linux mache ich nicht, dann wird er einfach nie belästigt werden.
Nein, das führt dazu, dass die Leute dann irgendwann alle Amoeba installieren.
Na, besser wäre das.
Dann kann man immer noch wechseln. Also ich habe schon viel Spaß und Freizeit geschaffen, indem ich Windows-Installation grundsätzlich ablehne.
Übrigens, für ein echt abgefahrenes System habe ich den Exo-Kernel SourceTree da, falls sich das jemand ansehen will. Das gibt es bestimmt irgendwie in Deutschland vielleicht einen oder zwei, die das mal benutzt haben.
Kurzer Einwand zum Thema, wir empfehlen Linux, weil dann haben wir ja keine Probleme mehr. Wenn man irgendwie die Leute loswerden will, dann sagt man, kauft hier bei Aldi einen PC mit Windows 95. Und wenn er dann Fragen hat, dann soll er gefälligst nicht bei mir ankommen. Dann soll er sich die DAO-Zeitschriften kaufen. Dann soll er sich Mux und Talknix kaufen oder Data Clicker. Und dann ist die ganze Sache gegessen für mich. Wenn er Linux installiert oder irgendwas, was ich habe, weil ich ihn davon überzeugt habe, dann kommt er garantiert bei mir angeschissen. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
Ja, dann bist du aber kein Evangelist. Weil die Evangelisten, die möchten natürlich, also neben der Tatsache, dass sie halt gerne reden und gerne sehen, dass Leute ihnen zuhören, auch, dass sie bewundert werden.
Und ein Evangelist arbeitet ja eigentlich deswegen, weil er die Menschheit verbessern will.
Genau.
Ja, und der beste Weg dazu ist natürlich, anderen Menschen was Gutes zu tun. Das schränkt natürlich die Wahl eigentlich wirklich auf macOS ein. Bis auf die ganz harten Schrauber, da kann man durchaus mal irgendwas Unix-basiertes empfehlen, die so mehr am Schrauben gefallen finden, aber ansonsten ist das das Einzige, was hilft. Man macht die Leute glücklich, man verlängert und verschönt ihr Leben, gibt ihnen etwas mehr Zeit für ihre Familie, was wollen die denn dann mehr?
Ja, toll, dann rufen sie mich an. Ja, kann ich denn irgendwie, dass mein Computer irgendwie dreimal am Tag immer alle zwei Stunden das und das macht? So, Macintosh-Benutzer. Und was musst du dann feststellen? Dass das blöde macOS auch im Jahre 1998 serienmäßig solche eine Funktionalität nicht vorsieht. Und dann gibt es irgendwelche blöden Shareware-Programme, die irgendwie nebenbei vielleicht noch bunte Filme abspielen und irgendwie super geiles Custom-Interface haben, aber taugt natürlich an der Stelle auch nicht. Also man
kommt Herr Pittler, Sie haben Ihren Beruf verfehlt. Wir haben Sie als Apple-Advokat eingestellt.
Ich habe euch schon immer gesagt, mir geht es verdammt nochmal nicht um Apple. Ja? Dass dieses System verdammt nochmal dasjenige ist, was man am besten benutzen kann, ist nicht meine Schuld. So.
Da fällt einem doch gleich noch
mir ein. Mir geht es darum, Computer müssen so gebaut sein, dass sie einem einfach das Leben nicht schlechter machen. Ja? Und bei manchen Systemen sehe ich das einfach schon mal irgendwie als Default-Installation.
Tim, ist dir klar, dass dir per Videokamera alles aufgenommen wird?
Ich gestehe alles. Hier geht es einfach um Spaß am Gerät. Und Spaß am Gerät hat man dann, wenn die Maschine funktioniert und wenn man sie bedienen kann. Und das sind irgendwie zwei
verschiedene Blödsinn. Ich meine, das ist doch mal falsch. Ich meine, weißt du, da sitze ich am Sonntagnachmittag nach den ganzen Vollbädern, die man an einem Sonntagnachmittag nur mal nehmen kann, und frage mich, was tue ich jetzt? So, und dann setze ich mich vor die Kiste und denke, scheiße, alles läuft. Und jetzt?
Das ist einfach langweilig. So.
Ich meine, was mache ich dann?
Ja,
dann stehe ich
hier
da und sitze und denke, eine neue Beta-Version wäre cool. Oder hat mal jemand ein neues Fixpack für mich? Ich nehme auch Beta-Version, kein Problem.
Wieso heißt das eigentlich Fixpack?
Heißt das nicht
so? Ist das irgendwie so ein besonderer Hinweis auf die Abhängigkeit, die das erzeugt?
Das ist nicht schlecht. Das nehme ich mit auf. Also im Gegensatz zu anderen Betriebssystemen heißt es Fixpack, bei anderen heißt es Servicepack, aber eigentlich meinen sie Securitypack. Na gut.
Das Mikrofon sollte weiter wandern, oder willst du noch was sagen?
Ja, ich wollte etwas fragen. Die Frage ist die, also Amoeba ist irgendwie hier halt in Verruf geraten. Es ist halt ein tolles Betriebssystem, meiner Meinung nach. Habe Erfahrung gemacht. Die Frage ist die, gibt es hier unter euch welche Puristen, die sich mit Tannenbaums Betriebssystemen auseinandersetzen, mit Minix, mit Amoeba und mit Mach? Oder?
Also mit Minix sicher nicht, aber
warum sicher? Also Herr Linus Torvald hat sich ganz am Anfang als ganz treuer Minix-Apostel ausgegeben und hat halt wer die Geburtstagsurkunde von Linux gelesen hat, da winselte er halt, dass er nicht mal im Traum träumt halt, dass Linux mal so stabil wird wie Minix.
Also. Sag mal, dir ist aufgefallen, dass nicht mal Andy Tannenbaum selber noch Minix macht, oder?
Nein, wieso?
Meines Wissens nach hat Andy Tannenbaum zu Hause einen Computer mit Minix, mit dem er VI macht und in irgendwie Tech seine...
Für Folien?
Aber das tut auch nichts zur Sache. Andy Tannenbaum hat sich ja dann unbeliebt gemacht.
Da sind Sie ziemlich falsch informiert. Tannenbaum wie auch Donald Knus machen keine Tech. Sie erledigen ihre Arbeiten genauso gut mit Troff und mit Groff.
Genau, ja, aber irgend so was Obskures. Ja.
What's a Groff and what's a Troff?
Wir sind halt hardcore.
They send all the uppercase letters.
Mal zu forschen, ein Betriebssystem zu forschen, nicht nur zu glauben. Gibt es...
Gar keine Frage. Ich meine, würdest du jetzt Minix empfehlen, wenn jetzt jemand auf dich zukommt, ich brauche ein Betriebssystem für meinen Computer? Würdest du sagen, installiere Minix?
Ja, ich weiß nicht.
Das ist schwierig, eine Textverarbeitung, ne?
Also ich glaube, man muss an der Stelle unterscheiden zwischen den Evangelisten und den Technikern, weil normalerweise sind Techniker Leute, die sich halt genügend mit einem System auseinandersetzen, um irgendwie einen Tag mit damit zu verbringen, dass ein großes RAID Array funktioniert und dann am Ende freut man sich, wenn es tut, und dann hat man aber den ganzen Tag so viel Ärger an der Backe gehabt, dass man am Ende einfach sich nicht darüber freut, dass die ganze Hardware so schön ist und dass das System toll ist,
sondern
dass
es überhaupt toll ist.
Moment. Und Evangelisten sind Leute, die sich das Systemkonzept angucken und sagen, hey, das ist schön. Und das sind gewöhnlich disjunkte Teilmengen. Also Techniker sind Leute, die sich halt freuen, wenn es am Ende überhaupt läuft und die dann überhaupt keinen Bock mehr drauf haben, irgendwelchen Leuten was zu erklären. Und Evangelisten sind Leute, die sich das System angucken und sagen, hey, wäre das schön, wenn die ganze Welt Linux benutzt.
Naja, also eigentlich haben wir Discordia, was den Glauben betrifft, da noch andere Ansichten, aber das lasse ich jetzt mal außen vor.
Also ich denke mal so, Evangelismus hin oder her, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich meinem Freund Dau von nebenan sage, installiere Linux, das ist geil, das ist schön, das ist was für dich. Ich denke, so ein richtiger Dau, der mit seinem Rechner nur arbeiten will, Texte schreiben, Dreck machen, der soll mit seinem MacOS glücklich werden. Das ist ein System, das von alleine läuft.
Was war das eben?
Wenn ich mit meinem Rechner mehr machen will, als nur Texte schreiben, wenn ich den wirklich als Rechner und nicht nur als Arbeitsgerät nutzen will, sprich, wenn ich mit dem Gerät Spaß haben will und nicht einfach nur arbeiten, dann komme ich mit dem MacOS nicht mehr aus, dann brauche ich was zum Spielen und dann installiere ich mir in Linux und dann ist das ein geiles System.
Naja, du könntest dir natürlich auch Mac OS X installieren. Das heißt,
bloß im Raum dazwischen. Im Raum dazwischen ist kein Platz.
Das ist die Frage nach der Grenzlinie, nicht? Wen evangelisiere ich und wo lasse ich es lieber?
Genau. Und wenn du guckst, im Raum dazwischen ist kein Platz für irgendwas. Ich brauche kein System, das eine schöne Oberfläche hat, mit der ich rumklicken kann und an der ich trotzdem ständig schrauben muss, weil es nie funktioniert, wie es soll. So ein System braucht niemand. Ein System, das für End-User geschaffen ist und trotzdem Techniker braucht, damit es funktioniert. Keiner braucht Windows. So. Wer hat noch nicht? Wer will noch
mal? Das ist der Horror, denke ich, eines Evangelisten. Jemand, der mit seinem Rechner nur arbeiten will.
Nein, wieso?
Was habe ich denn da noch für Argumente? Also die Argumente fallen mir dann echt schwer. Also jedenfalls... Wenn der da so ein Windows 3.1 hat, ne?
Mit Sag mal, kennst du jemanden, der nur arbeiten will mit dem Rechner? Ich glaube, das ist immer so ein akademisches Argument. So,
also ich kenne Leute, die wollen mit ihrem Rechner echt nur arbeiten.
Ey, das ist, wenn du zu Wobis gehst und er sagst, also diesen Rechner, wenn sie nur arbeiten wollen, und du weißt einfach genau, niemand kauft diesen Rechner.
Ja, das ist richtig, aber das ist die Frage, welche Entschuldigung suchen sich die Leute, damit sie sich so eine Kiste hinstellen können. Das ist so dieses, ich muss jetzt kaufen.
Also ich will mit meinem Computer arbeiten. Ich weiß ja nicht, was du mit deinem OS2-Computer machst. Schaust du dir der vollständige Installation zu?
Also ich habe festgestellt, dass die Systeme, die ich evangelisieren würde, mir meistens nicht nützlich sind, außer dazu, dass ich sie halt evangelisieren kann und dass sie toll sind. Also die Arbeitssysteme unterscheiden sich meistens von denen, also mit denen man Nützliches machen kann, von denen, wo man irgendwie nur dafür sein kann. Bei den Linux-Usern ist es zum Beispiel so. Völlig ohne jede Grundlage empfehlen die Leuten, die Windows benutzen und eigentlich glücklich damit sind, nur ein kleines Problem haben, wie das irgendwas mit dem TCP nicht funktioniert, empfehlen die einfach, installier Linux. Ich meine, diese Empfehlung ist sowas von sinnlos und überflüssig.
Hey, das ist Gruppendynamik. Es geht nicht darum, dass du den Leuten hilfst, sondern es geht darum, dass du eine intelligente Frage stellst. Und der Punkt ist, wenn jetzt ein Windows-User von mir den Tipp gekriegt hat, Linux zu installieren, und der macht die Bootdisk rein und da steht dann Loading und dann kommt das Lilo-Prompt und er weiß überhaupt nicht, was er tun soll, dann ist das bei vielen Leuten eine Schwelle, zu mir zu kommen und zu sagen, also die erste Taste, die ich drücken soll, weiß ich nicht, was ich machen soll. Und den ist man dann nämlich erstmal los. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum man Leuten Linux installieren empfiehlt. weil man sie
um
dann
die
erfahren,
Leute loszuwerden?
Dann bist du die nämlich erstmal los, ja.
Ja, oder ist es das krankhafte Bedürfnis, dass alle anderen auch das benutzen müssen, was ich benutzen muss? Unter dem Motto, wenn alle meiner Meinung wären, hätten wir alle gar keine Probleme.
Ja, na, wir müssen ja auch nicht das an Linux festmachen. Also es ist ja auch so, dass Leute Fragen stellen, die da Linux installiert haben und dann läuft irgendwas nicht. Und dann sagt man dann eben, na, benutze halt irgendwie meine Shell und dann läuft das schon. Also das ist ja immer so, das ist ja nicht beschränkt auf, oder man sagt, benutze halt das CD-ROM, was ich auch habe, dann läuft es. Das ist ja auch, das ist einfach ein Thema, was immer wieder vorkommt, dass man den Leuten eben sagt, ja, also bei mir läuft alles.
Und das heißt ja auch ein Evangelist ist ja nun nicht nur jemand, der irgendwie seinen Freund CD-ROM installiert. Ein Evangelist geht ja nun hinaus in die Welt, um das Gute zu predigen. So, und jetzt sollten wir vielleicht mal versuchen, irgendwie festzumachen, was das Gute denn nun eigentlich ist. Also ich meine, was bringt jemanden dazu, ein bestimmtes System zu evangelisieren? Also bei Linux würden mir zwei Sachen einfallen. Erstmal ist es halt ein Unix, so mit allen Vorteilen, die das mit sich bringt. Ist das zu laut?
Retro-Unix. Ja, ich glaube, wir können auch mal noch einen anderen Punkt berücksichtigen. Wenn wir evangelisieren, dann haben wir ja ein Gegenüber. Ja, ich bin's hier.
Ein OS2-Kunde.
Ja. Es kommt darauf an, doch, ob ich einen DAO vor mir habe oder einen, der einen Computer für irgendwelche Dinge wirklich benutzen will. Und da kann ich durchaus in einem Fall vielleicht, weil man ihn wirklich benutzen will, für, wenn es dafür die Software gibt, für OS2 evangelisieren. Auf der anderen Seite, wenn er sehr viel sich mit dem Computer beschäftigen will, ist er mit Linux mit Sicherheit sehr viel besser beraten, kann ich auch für Linux evangelisieren. Auf der anderen Seite gibt es noch mal eine ganz andere Trennungslinie, die eigentlich Linux von praktisch allen anderen Systemen unterscheidet. Und das ist ja die, für Linux ist ja unter der GNU-License. Also unter Linux wird eigentlich sehr oft sehr viel mehr verstanden als das eigentliche Betriebssystem, sondern ein System, was eben nicht kommerzialisiert ist. Und ich glaube, von daher gibt es sehr, sehr viele Fans und Freaks unter uns, selbst wenn wir für irgendetwas anderes sonst evangelisieren, aber dort ist eine Geschichte, wo wir fast alle sehr gerne einsteigen und evangelisieren, denn das ist eine vollkommen neue Denkungsrichtung in dieser ganzen Geschichte. Das ist eine neue Religion, dass etwas uns geschenkt wird, wofür wir nicht mit Mark und Pfennig bezahlen müssen. Das war ein bisschen mit Arbeit und sowas.
Halleluja! Halleluja! Halleluja.
Es ist Amen, traurig, Bruder, dass wir an der Stelle nicht Richard Stallman hier haben, denn der würde sofort eloquent darauf hinweisen, dass es nicht um den Preis geht. Also der Punkt bei Linux ist nicht, dass es nichts kostet, denn es kostet ja auch was, wenn man sich die CD kauft, sondern der Punkt ist, dass man es eben weitergeben darf und dass man die Freiheit hat, darin rumzuarbeiten.
Ja gut, es muss auf jeden Fall darauf hingewiesen werden, dass das Betriebssystem Linux alleine irgendwie keins ist, sondern es handelt sich lediglich um einen Kernel und nur GNU-Linux, GNU-Linux, ich glaube Debian ist so die einzige Distribution, die da wirklich richtig drauf hinweist und die wird auch demnächst, glaube ich, GNU-Herd rausbringen, so dass man da auch gleich sieht, dass es sozusagen auch noch andere Konstellationen gibt und nicht nur mit Linux, wobei ich glaube, mit Herd müssen wir noch eine Weile warten, bis man das evangelisieren kann, das muss ich erstmal beweisen. So, aber was du da vorhin beschrieben hast, so mit irgendwie, ja, wenn der das braucht, dann nehme ich halt das und wenn er das braucht, dann nehme ich halt das, das macht natürlich nicht ein Evangelist, das ist ein Berater. Ein Evangelist ist feurig in seiner Meinung und in seinem Glauben und er wird ihm natürlich nicht irgendein anderes System installieren. Von daher geht natürlich von Evangelisten auch ein gewisser Schaden aus, weil irgendwie ein richtiger Macintosh-Evangelist, der lässt sich doch nicht irgendwie davon abhalten, dass es zwei oder drei Programme nicht gibt unter macOS, der wird ihm das einfach trotzdem aufschwatzen.
Und es gibt ja auch Leute, die macOS als Webserver benutzen, das sind dann gewöhnlich auch Evangelisten.
Also, wenn ich auch
mal
was sagen darf.
Wie viele Exploits gibt es denn dafür?
Entschuldigung. In der ganzen Diskussion fehlt mir ein kleiner Punkt. Wenn wir von Evangelismus und Evangelisten sprechen, müssen wir festhalten, dass Evangelisten ja Menschen sind. Und die Menschen denken sich ja immer was aus. Und was haben sie sich ausgedacht? Sie haben sich das Marketing ausgedacht. Und meiner Meinung nach ist das Marketing der größte Evangelist auf dieser Welt. Und egal, ob es gutes oder schlechtes Marketing ist, Es hat zum Beispiel beim Beispiel von Microsoft gezeigt, dass die sehr überzeugend sind. Also ich bin jetzt hier kein Poolsprecher für Microsoft, aber ich wollte das bloß mal klarstellen. Und der Punkt, warum andere Betriebssysteme eben nicht so auf dem Markt verbreitet sind oder nicht so verwendet werden, ist eben, weil sehr, sehr viele Evangelisten eben Microsoft-Anwender sind.
Ich sehe das nicht so, dass Marketing und Evangelismus das gleiche ist. Ehrlich gesagt, ich sehe da sogar einen direkten Unterschied.
Ich habe nicht gesagt, dass Marketing Evangelismus ist. Ich habe gesagt, dass Marketing ein Instrument der Evangelisten ist.
Nee, andersrum. Hm? Evangelismus ist ein Marketinginstrument. Und ich würde so weit gehen, dass Microsoft so gut wie gar keinen Evangelismus gemacht hat. Und dass Evangelismus der Teil von Marketing ist, der dafür sorgen kann, dass Leute selber überzeugt genug werden, dass sie sich auch von technischen Argumenten nicht abschrecken lassen, was anderes zu benutzen. Also Apple zum Beispiel, die Apple-Community zeichnet sich eben einfach dadurch aus, dass auch wenn ein Intel-basierter PC rauskommt, der die Hälfte kostet und der irgendwie doppelt so schnell ist bei den Business-Anwendungen, dann kommt halt trotzdem ein Apple-Evangelist, kauft ein Apple oder auch der normale Anwender kauft dann immer noch Apple und sagt, aber es gibt einen Benchmark mit Mathematica bei CT, der schneller war. Also das ist einfach
also
der Evangelist.
Ich meine, es gibt ja wohl noch 20 bis 30 oder 40 andere Gründe, warum man sich diesen PC nicht kaufen sollte, obwohl er nominell doppelt so schnell ist.
Hey Forks, darf ich auch was sagen? Die Microsoft-Marketing-Leute würden natürlich auch einen Eimer rostiger Nägel verkaufen, wenn man ihnen Geld dafür zahlen würde.
Also jeder Marketing-Droid würde das tun.
Ja eben, also würde ich das nicht als Evangelisten bezeichnen.
Sind die auch nicht. Ganz im Gegenteil. Evangelisten sind Leute, die von ihrem Glauben beseelt sind. Und zwar irgendwie einem bestimmten Glauben. Und genau diesen Glauben versuchen wir hier gerade ein bisschen herauszuarbeiten. Ja. Irgendwie, ich hatte ja schon gesagt, so Spaß am Gerät und glücklich werden wäre ja vielleicht schon mal ein Aspekt. Irgendwie die besondere technologische Herausforderung bei Linux sehe ich als einen anderen Aspekt. Deswegen empfehlen wahrscheinlich auch so viele Leute Linux, weil das natürlich eine geile Erfahrung ist, so ein System von Grund auf kennenzulernen. Und da hat man leider bei macOS und bei Windows einfach keine Chance. Und bei Linux sieht
also
das ganz
kann
anders
ich ja,
aus.
Da kenne ich ja voll die andere Sprüche. Also
meine
Linux
Frage
oder Unix von innen kennenzulernen, als geile Erfahrung zu bezeichnen. Oh,
mich würde eigentlich sehr viel mehr interessieren, warum jemand zum Evangelisten wird. Und da ist meines Erachtens ein wichtiger Punkt das Sozialprestige, was mit bestimmten Betriebssystemen verbunden ist. Es ist einfach, es hat sich durchgesetzt und
kann der mal aufstehen, der gerade spricht, damit wir sehen, wo du bist?
Wir sehen dich nicht.
Ach, da oben. So, ja, Entschuldigung. Ach, und mich würde interessieren, warum zum Beispiel, also Linux hat im Moment ein relativ hohes Sozialprestige noch. Das heißt, es ist möglich zu sagen, ich qualifiziere mich als jemand, der was weiß, und ich qualifiziere dich als DAO, indem ich sage, Windows ist scheiße. Und mich würden die Mechanismen interessieren, warum ein Betriebssystem zum Winner und zum Technikerbetriebssystem und zum Hackerbetriebssystem wird. Zum Beispiel war irgendwie in der DE.org CCC so ein Thread, wo einer von der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung gesagt hat, ja, Linux ist mittlerweile langweilig geworden, ist scheiße geworden, da bastelt man bloß noch am Desktop rum. Man muss Amoeba nehmen. Also je komplexer, je beta-mäßiger, je unbrauchbarer das Betriebssystem für eigentliche Anwendungen ist, desto Sozialprestige höher mäßig stehender ist derjenige, der es dann benutzt. Und das finde ich einen interessanten Aspekt.
Man kann vielleicht an der Stelle mal einen Mythos einfach debunken, nämlich dass Microsoft mit Marketing groß geworden ist. Die erste Microsoft-Werbung, an die ich mich erinnere, ist 2 Jahre her. Und da war Windows schon bei weitem Marktführer. Und vorher hat man vielleicht in Shops, die Microsoft Sachen verkauft, mal ein Poster gesehen. Aber das war es dann auch.
Und ja, Werbung und Marketing sind auch nicht das Gleiche.
Also ja, aber dass man das auf...
Hey, entspannt euch. Mikrofon. Engel. Fliegt.
Ja. Ich möchte mal den Begriff des Anti-Evangelisten einwerfen. Der den Evangelisten bekehrt und ihm klar macht, alle Betriebssysteme sind scheiße. Einige sind nur weniger scheiße.
Ah, ist das die Java-Fraktion jetzt? Mikrofon hier vorne, hier haben sich ein paar ganz eifrig gemeldet. Haben wir denn noch einen Engel, der irgendwie... Ja. Du hast ja noch so ein Mikrofon.
Ach, da ist schon
ein
Mikrofon.
Hans, nimmst du nicht mehr teil? Doch. Wo kommen die denn einfach mal her?
Ich habe eine Frage, und zwar würde ich gerne wissen, wer im Saal eigentlich ernsthaft Angst vor einer Weltherrschaft von bösen Mächten, zum Beispiel Bill Gates, hat und vielleicht deshalb ein anderes Betriebssystem benutzen möchte, außer Windows. Also ich glaube, es geht nicht nur um den persönlichen Nutzeffekt bei den Betriebssystemen, sondern es geht vielleicht auch darum, dass man politisch oder global verantwortlich handelt.
Auf jeden Fall.
Also Betriebssystemwahl als politische Entscheidung finde ich ziemlich gut. Ich meine, nee, ganz im Ernst, wir hatten gestern Abend
beim Abendbrot
die Diskussion, dass ja eigentlich Staaten immer unwichtiger werden. Ich meine, die Diskussion ist ja alt, ne, Internet und alles das, aber darum ging es gar nicht. Nicht Internet und alles das und Staaten werden immer unwichtiger, sondern diese ganzen multinationalen Firmen irgendwie auf dem Planeten, die uns irgendwie gerade den Planeten globalisieren, was eigentlich alles schon fertig ist, überlassen wir das. Und sozusagen wenn Nationen nicht mehr wichtig sind, dann sind Parteien auch nicht mehr wichtig und dann muss ich sozusagen anders wählen und mich anders ausdrücken. Und das kann ich natürlich, wenn ich irgendwie gegen Microsoft bin, kann ich einfach für was anderes sein. Ne, und dann evangelisiere ich eben alles, nur nicht Windows NT. Ja. Weiß ich nicht. Also ich bin immer der Meinung, so Evangelismus funktioniert eigentlich nur dann wirklich gut, wenn man für etwas ist. Nur
aber
gegen
es ist
etwas
ja
zu sein,
einfacher.
Naja gut, aber es kommt auch schon darauf an, wofür man ist, weil wir würden jetzt irgendwie genauso viele Leute Macintosh benutzen, wie es heute Windows ist, sozusagen das Verhältnis andersrum wäre, dann wären die in der gleichen Situation wie Microsoft.
Ich sag ja, Mainstream ist scheiße.
Abgesehen davon, dass es natürlich funktionieren würde, das ist schon mal ein entscheidender Unterschied.
Das Problem ist einfach, dass sich Güte von etwas deutlich schlechter demonstrieren lässt als Versagen. Also deswegen wird es immer viel mehr Leute geben, die über Sachen meckern, als Leute, die irgendwie argumentieren, das und das ist gut.
Güte unterscheidet sich von was?
Nein, Güte ist einfach viel schlechter demonstrierbar als schlecht irgendwie versagen, klappt nicht. Also wenn du sagst, Sequest baut scheiß Platten, weil diese drei Platten sind mir kaputt gegangen und die waren alle von Seagate, dann ist es einfach was zum Anfassen. Aber wenn du sagst, ich habe 10 Platten gekauft, die sind mir seit 3 Jahren nicht kaputt gegangen, dann sagen alle, na, ist doch selbstverständlich. Deswegen ist es immer viel einfacher zu sagen, das und das ist scheiße. Und wenn viele Leute Microsoft-Sachen benutzen, dann finden auch viele Leute Microsoft-Sachen scheiße, weil da einfach wie mit jeder Software Probleme drin sind. Und ich glaube einfach, dass der Anteil der Leute, die Sachen scheiße finden, ziemlich konstant ist, egal was sie benutzen. Also es gibt auch Mac-Leute, die Sachen scheiße finden. Nur da gibt es halt insgesamt nicht so viele von, deswegen fällt es nicht so auf.
Welcher Engel verteilt das Mikrofon?
Bereits verteilt. Eine Frage. Das ist... wie soll sich ein bekennender Linux-Evangelist verhalten in einem hochkritischen Bereich, wo hoher Maß an Redundanz angesagt ist? 5-fach Linux installieren oder 3-fach Linux installieren auf parallel laufende Systeme, die halt Redundanz ermöglichen sollen.
Also es gibt hier noch einen Vortrag zum Thema Linux und Cluster die nächsten 2 Tage irgendwie und vielleicht solltest du dir das angucken.
Naja, ich meine, da ist natürlich auch mal die Frage, wofür will man solche Hochverfügbarkeitssysteme haben? Und das Problem stellt sich in den üblichen Linux-Anwendungsgebieten nicht.
Wir sprechen nicht von üblichen, wir sprechen von hochkritischen.
Ja, siehst du.
Auf den Host.
So. Und da ist die Frage nach dem Betriebssystem und nach einem Evangelisten sicherlich auch falsch gestellt, weil wenn man kritische Anwendungen hat, dann möchte man außer dem Betriebssystem noch andere Sachen überlegen. Und steht dann eigentlich eher an dritter oder vierter Stelle, denke ich.
Ja gut, sobald Betriebssystem gewählt ist, dann halt ist ziemlich entscheidend für weiteres Vorgehen, was man da dann weiter wählt.
Na, normalerweise läuft es so, dass du dein Problem spezifizierst, dann kaufst du dir einen teuren Consultant und der verkauft dir das, was er gut kann. Und das wird wahrscheinlich nicht Linux sein.
Genau.
Also und man sagt normalerweise nicht, ich nehme jetzt Linux und mache damit High Availability. Also da gibt es 2 Leute, die das machen, aber das sind halt Leute, die gerne mit Technik spielen. Deswegen, das ist eher halt so spielen, wenn man High Availability hat. Also ich finde es auch interessant und beschäftige mich auch damit, wie ich einen Datenbankabsturz sicher kriege, aber das ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, ich habe jetzt Linux und das muss jetzt High Availability Sachen genügen.
Im Prinzip reicht es ja auch, wenn man den Leuten mitteilt, dass man selbst... Das reicht ja, dass man den Leuten selbst mitteilt, man hat selbst keinen Fehler gemacht. Also das heißt, so wie der Manni Manta, der den Porsche-Fahrer madig macht, weil er selbst nicht fähig war, was anderes zu kaufen, versucht nun den anderen zu evangelisieren, dass er jetzt die richtige Entscheidung getroffen hat. Das heißt, man vertuscht die eigene Unfähigkeit, etwas anderes zu machen, oder man versucht die eigene Entscheidung als richtig hinzustellen. Und ist eigentlich meiner Meinung nach auch
etwas schon gekauft haben, damit sie sich gut fühlen mit dem, was sie gekauft haben.
Ja, aber das will man
das
ja
ist auch etwas, was man als OS2-Benutzer gut feststellen konnte, dass unheimlich viele Leute, die schon das richtige Betriebssystem hatten, die haben schon die richtige Entscheidung gemacht, die haben schon OS2, die waren damit schon glücklich, bei denen funktioniert alles und die sind trotzdem sauer, weil IBM keine Werbung macht. Sondern fragt man sich doch eigentlich, warum sind die sauer?
Ich will noch was zum Thema.
Das ist ein interessanter Punkt. Ist auch bei Apple übrigens ähnlich. Also auch irgendwie gab gerade vor ein paar Wochen so eine Initiative von Apple-Benutzern in Deutschland, die einen öffentlichen Brief an Steve Jobs geschrieben haben und sich beschwert haben, irgendwie, dass hier keine Werbung gemacht wird. So, weil es ihrer Meinung nach irgendwie vielleicht die Verkäufer anregen könnte. So ein Kommentar von Apple Deutschland war so, ja, irgendwie, das ist alles viel zu teuer und das kann man gar nicht bezahlen. So. Das bringt irgendwie gar nichts. Also ich meine, ich will jetzt nicht bewerten, was davon jetzt die richtige Meinung ist, aber auch da ist das so zu bemerken, dass die Leute irgendwie diese Ansprache auch haben wollen.
Naja, aber ich meine, es hat sich auch durchgesetzt bei PC-Produkten. Da findet man auf Seite 1 des Handbuchs immer herzlichen Glückwunsch, dass sie diesen Bla gekauft haben.
Nein, aber auch Linux. Auch Linux zehrt. Die Sucht nach einer Linux-Installation entsteht natürlich auch durch die Community. So, also dieses Dabeisein und irgendwie für eine gewisse Gemeinschaft etwas auch zu tun, das ist da die Triebfeder, denke ich. Und das ist letzten Endes in allen diesen komischen Betriebssystemgruppen das Gleiche.
Kurze Frage, ich meine, diese knallharten Linux-Evangelisten, die finde ich ja äußerst faszinierend. Ich habe das leider nur aus zweiter Hand mal erfahren. Die wollten also allen Ernstes jemanden, der Windows installiert hatte, Linux installieren. Das Problem wäre nur gewesen, dass ungefähr die Hälfte der internen und externen eingebauten Hardware nicht mehr funktioniert hätte. Ich meine, nicht schlecht, aber ich meine, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Ich möchte gerne wissen, was treibt die Leute dazu, den Leuten das Arbeiten am Rechner unmöglich zu machen?
Was treibt Microsoft, ist also die Frage.
Nein, Moment, der Rechner, der Diascanner und die Videokarte und alles hat funktioniert unter Microsoft Windows. Nur was hat jetzt diese Linux-Evangelisten dazu getrieben, da unbedingt Linux drauf installieren zu wollen, unter der Maßgabe, dass eben die Hälfte der Geräte nicht mehr funktioniert?
Der Punkt ist ja nicht, dass du immer all deine Geräte benutzt. Also normalerweise, ich weiß nicht, es gab vor ein paar Jahren mal so eine Welle, da waren eben die Roland MIDI-Karten super teuer und konnten sich nur wenig Leute leisten und jeder Idiot hat eben eine Soundblaster gekauft und ab und zu hat mal jemand eine Roland gekauft und die hat er genau für einen Zweck benutzt, nämlich um dieses kleine mitgelieferte Utility zu benutzen und einen MIDI-File abzuspielen. Und ich weiß nicht, wie viele Leute mal MIDI-Files abgespielt haben, da gibt es zwar viele von im Netz, wenn man sucht, aber es ist nicht wirklich eine Sache, die man braucht. Und wenn man den dann besucht, dann zeigt er voll stolz auf seine Roland-Karte und fummelt irgendwie rum, macht diese Utility auf und dann kommt Musik aus den Lautsprechern und er will einem einfach stolz demonstrieren, dass er diese Karte hat. Es geht gar nicht darum, dass er die immer benutzt. Und Linux ist auch deswegen so beliebt, weil man es neben NT installieren kann, neben anderen Systemen. Also man kann eben Linux benutzen, um da rumzuspielen, um zu sehen, ob denn irgendwie die Chip-CD, ob da die Linux-Distribution, ob man die doch mal installieren sollte. Aber man muss eben die alten Sachen nicht löschen. Ich meine, das ist jetzt nicht, was Linux irgendwie besonders hervorheben würde gegenüber anderen Systemen, aber das ist eine Sache, die bei Unix nicht so selbstverständlich ist. Und das ist einer der Gründe, warum so viele damit rumspielen können. Also ich würde mal behaupten, dass niemand seinen Rechner komplett scratcht und da irgendein Linux oder sonst was Spiel drauf installiert, sondern man macht halt eine kleine Partition frei und da installiert man eben eine kleine Testinstallation und später, wenn man echt zufrieden ist, dann macht man halt noch eine Partition dazu und am Ende formatiert man vielleicht mal neu, dann bleibt irgendwie für Windows nur noch ein Bruchteil. Aber es ist nicht so, dass man anfängt und erstmal seinen Rechner komplett mit dem System füllt, was dann die Hardware nicht mehr ansprechen kann.
Ich möchte nochmal dazu sagen, ich selber benutze gar kein Linux, evangelisiere es aber trotzdem, weil ich auf der Arbeit völlig genervt bin von den Leuten, die mir dauernd Windows aufs Auge drücken wollen und versuche alle Leute davon zu überzeugen, Linux zu benutzen, weil dann kommt keiner zu mir und nervt mich dauernd mit, mein Windows geht nicht. Und abgesehen davon nervt es mich auch selber, es benutzen zu müssen, wenn mein Chef zu mir kommt und sagt, Sie müssen das und das machen, benutzen Sie Word, benutzen Sie dies. Also versuche ich rund um mich herum alle zu überzeugen, Linux zu benutzen, dass der Chef irgendwann auch keine andere Wahl mehr hat.
Also man kann vielleicht festhalten, Windows selbst ist gar nicht scheiße, aber die ganzen Programme unter Windows. Also ich habe auch mit Windows selbst eigentlich überhaupt kein Problem. Aber wenn ich ein Word-File kriege, was Word nicht öffnen kann, oder wenn mir Word beim Speichern sagt, out of memory, oder wenn irgendwie PowerPoint sagt, das ist aber mit Mac PowerPoint gemacht worden und der Filter ist nicht installiert, das ist die Momente, wo man sich ärgert. Also wenn jemand nur Windows installiert und damit ein bisschen Fernsehen guckt mit der TV-Karte, der hat ja auch nicht wirklich Probleme damit normalerweise.
Naja. ich habe Windows irgendwie in meinen letzten drei Installationen nirgendwo zum Laufen bekommen.
Aber das ist ja auch nicht so, dass die Leute Linux nicht überinstallieren würden oder macOS. Also wenn da ein neuer Patch kommt, dann installierst du dir den eben. Und man könnte ja sagen, ah, du warst doch zufrieden, es lief doch alles. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man zufrieden ist, wenn alles läuft. Im Gegenteil, die Leute haben einfach das Bedürfnis, immer die neueste Version zu haben. Und so läuft dann auch bei mir der neueste Hacker-Kernel von Linux, obwohl ich mit dem alten überhaupt kein Problem hatte. Und das ist halt ein Bedürfnis bei den Leuten, wenn man mitkriegt, da ist ein Patch draußen für Programm XY, was man benutzt. Oder besonders beliebt sind ja Treiber-Updates für die Grafikkarten oder die Soundkarten. Man hat überhaupt kein Problem gehabt, installiert den neuen Treiber und plötzlich hat man Bildeffekte, die irgendwie gar nicht da sein sollen. Und es ist auch nicht wirklich messbar schneller, aber dafür wird irgendeine Zusatzoption unterstützt, die man gar nicht eingebaut hat. Trotzdem installieren die Leute das. Also das geht auch gar nicht darum, dass es jetzt irgendwie toller oder besser wäre oder... Das ist halt so ein Bedürfnis bei den Leuten, dass man dem Freund gegenüber sagen kann, ja, aber bei mir läuft schon 132.
Wir haben nur zufriedene Kunden.
Sozial was?
Ja, das ist schon der Punkt, der schon kam. Das Sozialprestige irgendwie, ich hab das drauf, du nicht. Ich
naja, sowas nennt man noch
Dings als Wort. 23, waren es nur 23 irgendwie Unterkommandos von LS, so, und du nicht. Und ich kann das auch rückwärts formatieren.
Warum hast du einen Computer, Ron? Warum?
Das ist eine gute Frage. Also, aber inzwischen weiß ich es. Inzwischen weiß ich es. Ich brauche den bloß zum Kommunizieren.
Zum sonst Kommunizieren. Gar mit Folien.
Was? Nee, ich benutze ihn als Medium. Also, ich meine im Ernst. Wenn ich mir die Kiste zu Hause angucke, was mache ich mit der? Mit der gehe ich bloß ins Internet. Irgendwie alles andere mache ich gar nicht damit. Ich meine so.
Ich glaube, ihr habt auch hier so ein Problem, dass ihr generalisiert das Ganze irgendwie total. Ihr sagt, alle Menschen werden irgendwie, es ist doch anwenderbezogen. Der Anwender braucht eine Lösung für sein Problem. Und dann gibt es Leute, die halt eben eine Lösung bereitstellen für sein Problem. Ein intelligenter Mensch stellt ihm eine Lösung, die seinen Anforderungen entspricht. Also wenn einer spielen will, empfiehlt er eine dedizierte Spielekonsole oder sonst was. Und Evangelist macht eben nicht das. Evangelist kennt nur seinen eigenen kleinen Kreis, was er weiß, und versucht das unbedingt loszuwerden und will den anderen damit bekehren. So ist es im Glauben gewesen, so ist es auch bei den Computern.
Das muss aber nichts Schlechtes sein.
Nein, guten Evangelisten erkennt er daran, dass wenn, sagen wir, ich will jetzt Linux evangelisieren und jemand kommt und zeigt mir sein tolles neues sonst was Spiel, dann zeichnet sich der gute Evangelist dadurch aus, dass er darauf hinweist, man kann ja auch Internet machen und es gibt ja auch Netscape für Linux. Also der guten Evangelisten hält es einfach nicht auf, dass es keine Lösung gibt für das, was er evangelisiert. Und ich mein, das Problem.
Wir reden hier nicht über rationale Beratung. Ja, das findet draußen in den Gängen statt. Aber wir reden hier über irrationale Beratung. Auch um Sachen, die man irgendwie nicht begründen kann. Also du hast deinen Computer zum Kommunizieren, glaube ich dir nicht. So, ja.
Ey, was?
Ja, das ist Quatsch.
Ey, Mann, das war das erste Betriebssystem, unter dem ich irgendwie zwei ISDN-Karten gleichzeitig
Webseiten anklicken
kann.
Ist doch nicht kommunizieren.
Wieso kommunizieren?
Du hast hier ein Handy, das ist dein Kommunikator. Erzähl mir nicht, dass du deinen Computer zum Kommunizieren hast.
Doch, damit kann ich Leute auf der anderen Seite des Planetens unglücklich machen.
Also ich habe meinen Computer, damit ich den coolsten Computer habe, irgendwie, der am schnellsten ist und mich alle drum beneiden.
Und warum installierst du dann macOS drauf?
Naja, es gibt da noch so gewisse andere Randparameter. Zum Beispiel bin ich auch der Auffassung, dass ein System sich irgendwie einem nicht die ganze Zeit entgegenstellen sollte, sondern möglichst freundlich auf einen zugehen sollte.
Ja, das
kann man einem einfach erlauben, die Taskliste so lang zu machen, wie man will. Und wenn das zwei Bildschirmseiten sind, dann sind das zwei Bildschirmseiten. So, und das mache ich schon seit 1992. Toll.
Zwei Seiten Taskliste?
Ja, ey, kein Problem. Bildschirmseiten.
Was läuft denn da?
Alles, was du willst und noch was extra.
Oh. Typische Evangelistenformulierung im Übrigen. You get everything you need and more.
Genau, everything and the kitchen sink. Ich meine, also.
Na, ich möchte zum Beispiel keinen PC haben. So, ja, also PCs erregen in mir chemische Prozesse, die für mich sehr unangenehm sind und in der Folge dann meistens auch für meine Umgebung sehr unangenehm sind. Meine jüngsten Begegnungen mit PC-Technologie, die ich in meiner Wohnung durchgeführt habe, letzten Wochen bestätigen das auch. Wieder zutiefst, das System war zwar in der Lage, mir exakt anzuzeigen, wie schnell sich der Lüfter auf meinem Prozessor dreht, aber er war irgendwie nicht in der Lage, von der CD-ROM zu booten. Und das ist irgendwie für mich, da fällt mir schon gar nichts mehr zu ein. Also das handelt sich dabei einfach nicht um einen Computer. Ich meine, ein Computer ist etwas, was man einschalten kann. So, und das hat dieses System einfach nicht im geringsten erfüllt. Klar, jetzt kommt dieses, ja, da musst du aber nur und da brauchst du ja nur. Habe ich alles probiert, Bootdisk, tralala, irgendwie, Skype. ASI-Controller eingestellt, umkonfiguriert, neu gejumpert, irgendwie Listen ausgelesen, BIOS-Setup eingestellt, was da alles für Einstellungen gab, so, ja, also super esoterisch, dieses Abo ab BIOS, ja.
Tim, das ist ein aber Feature, wenn du das am Ende geschafft hast, ist es viel,
ja,
besser,
es ist
als wenn
voll mit Features, aber keins davon sorgt einfach mal dafür, dass die Maschine einfach funktioniert. Ja, Linux hin, Linux her. Ich bin froh, dass man Linux auch auf anderen Computern installieren kann. Was
das
man
ist,
von OS 2 übrigens nicht behaupten
das ist,
kann.
Das ist der Evangelist bei dem Versuch, etwas anderes zu akzeptieren. Erstmal wird es verneint.
Denial, genau.
Das
Phase 1,
nicht.
Denial.
Es geht nicht, ja, es funktioniert nicht, es ist scheiße. Und dann versucht man...
Nein, Moment, das Scheiße ist Phase 2.
Was ist
Phase 2? Also Phase 1 ist... geht nicht.
Ja, aber was soll ich denn von so einem Computer halten? Was soll ich denn davon halten von so einer Maschine, die mich irgendwie 3.500 Mark kostet oder um dann 3 Wochen bei mir rumzustehen und irgendwie No-Rom-Basic auszugeben?
Ein Griff kaufen,
anschmeißen. Was soll das?
Ja, das war doch aber nur ausschließlich deine eigene Inkompetenz, die dazu geführt hat, dass dein Rechner nicht gelaufen ist.
Meine eigene Inkompetenz. Weißt du, was mir der PC-Händler danach gesagt hat, nach 3 Wochen, dass es daran lag, dass die Matrix Millennium drin war. Deswegen hat es... Weißt du, woher sollte ich denn das wissen, dass die eine Grafikkarte dazu geführt hat, dass er irgendwie vom SCSI nicht lesen kann?
Was bist du, ein User oder ein Hacker?
Muss ich das ausschließen?
Ja.
Ja.
Dann bin ich ein Hacker.
Ja, dann
also mindestens bin ich ein Power-User.
Power-User benutzen Windows. Wusstest du das nicht?
Echt?
Ja.
Aha, hast du mir zu mir noch nicht durchgedrungen.
Na, musst du mal zum Buchladen gehen, da steht immer Windows für Power-User.
Also ich muss das mal sagen, Linux hat mich einfach total genervt. Ich.
Hat dich genervt, warum?
Was genau von den vielen Sachen, die an Linux nerven, hat dich genervt?
Wir wollen Details.
Das hat mich nicht sehr lange genervt. Dann habe ich war also froh, wo ich es dann wieder gelöscht hatte, wo ich die Festplatte wieder normal formatiert hatte.
Was heißt
dieses,
normal?
Dieses Glücksgefühl, ne, wenn es endlich wieder weg ist, ja. Das Ding.
Würdest
das
dir was
war
ausmachen,
meine erste
Details
Erfahrung mit Linux.
Was ich meine, was hattest du denn vorher drauf und danach und was hat dich genervt?
Also ich benutze selber Windows 95. Ja?
Man bemerke die
populär,
Pause,
aber sehr ehrlich.
Man achte auf die Pause, bevor er das zugeben konnte.
Das ist ziemlich leicht gefallen.
Das war nicht einfach.
Auch Windows-User sind Menschen. Das sollten wir nicht vergessen.
Den anderslautenden Gerichten.
Und Linux interessiert mich, weil Windows 95 schon starke Einschränkungen hat. Da kann man einfach
ja, das
nicht
ist doch Quatsch. Das interessiert dich, doch. Weil alle anderen das benutzen, weil du mitreden willst und diese Dinge.
Nein, also der wahre Grund, warum man das installiert, ist, weil man sein Leben lang dieses nagende Gefühl hat, dass es vielleicht doch an einem selber lag, dass es nicht funktioniert hat. Und bei Windows hat man das Gefühl eben nicht, weil in der Zeitung steht, Windows, das geht halt nicht.
Das ist aber ein langer Weg zu diesem, aber das geht halt nicht. Also finde ich, bei mir war das so dieses irgendwie, ja, dieses NT muss man sich ja auch mal angucken, hat ja auch viele Bits so und dann
ja, und dann
bin
macht
ich
man
jetzt
das
zu doof. Nee, oh, ich bin nicht zu doof, ich muss das nur mit der Registry hinkriegen. Kein Problem, irgendwie Haki Local Machine, Current Setup, Control Set, Software, Microsoft. Irgendwo da, wo ist denn die Dokumentation dazu? Oh, die muss ich extra kaufen, na gut. Irgendwie die 30%-Regel, ne? 30% der Informationen liefert Microsoft mit, weitere 30% muss man kaufen, die kriegt man dann im Buchladen, fertig abgepackt. Weitere 30% werden innerhalb der ersten 2 Jahre nach Drucklegung des Produktes zur Presse durchgesickert, so. Das wird dann abgedruckt.
Du redest jetzt vor dem CT-User-Forum, oder?
Ja, sowas.
Da müssen Sie nur dieses Bit an Position 3785 auf 15 setzen.
Ganz einfach. Wo steht das? Keine Ahnung. Nein, aber steht man da und hat dieses Power-User-Betriebssystem und fragt sich so, und jetzt brauche ich so mal so ein TCP-Dump. Das ist nicht dabei. Ach, das bin ich ja gewohnt, dass das nicht dabei ist. Irgendwie kein Problem. So viel nicht dabei. Microsoft technische Referenz, CD rein, TCP dann. Oh, auch nicht. Kein Problem. Es gibt das Internet. Suchmaschine. Zack, TCP dann, bin uns ein Hiniger. Gibt's nicht. Oh, scheiße.
Nein, aber es gibt von Microsoft ein Produkt, mit dem man das Netzwerk betrachten kann. Und
ich wollte jetzt hier mal ein bisschen ablästern.
Nein, ich
so,
wollte auch
das
mal
ist
ablästern.
Das nennt sich Microsoft Netzwerk Monitor beim Server dabei. Da ist aber nur eine abgespeckte Version.
Moment.
Die ordentliche Version kriegt man nur, wenn man den SMS-Server
kauft. Und die funktioniert auch nur dann, wenn man noch die Datenbank dazu kauft.
Ich wollte gerade noch meinen Rand zu Ende führen. Also es gibt sowas. So. Und das ist das erste dokumentierte Produkt, was dafür sorgt, dass beim Netzwerk betrachten ein Buffer Overflow für einen externen Root-Kompromiss sorgen kann. Also man kann NT durch ein Paket, was überhaupt nicht für den Rechner gedacht ist, zum Absturz bringen und man kann da Code drauf ausführen und das hat vorher noch kein anderes Betriebssystem geschafft. Also muss man sagen,
Anerkennung.
Ja.
Anerkennung.
Ist nicht nur so, dass es das nicht gibt, sondern wenn es dann gibt, dann ist es auch noch schlecht.
Das vielleicht sollten wir Microsoft demnächst ja für besondere Leistungen im Sicherheitsbereich noch eine Torte in die Hand drücken.
Lifetime Achievement Award.
Ihr habt Angst davor, dass Microsoft die Welt übernimmt?
Nö.
Ja. Nein, also da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sein. Ich habe Angst davor, dass Microsoft die Welt übernimmt. Also nicht meine Welt. Irgendwie meine Welt ist da schon, mache mir da wenig Sorgen. Ich mache mir auch um euch alle wenig Sorgen, muss ich ehrlich sagen. Die Leute, die hier sind, die kennen die Alternativen. Aber sagen wir, die Welt, wie wir sie kennen, so alle anderen da draußen, so alle nur noch so, nee, Windows, brauche ich noch, davor habe ich Angst.
Also Microsoft hat, ich kann das nicht nachvollziehen, weil tatsächlich führt doch diese Angst nur dazu, dass alle Leute sich inkompatible Systeme installieren und dass es nicht funktioniert. Es funktioniert maximal in einem System, aber sobald man, also selbst unterschiedliche Versionen machen Probleme, ganz zu schweigen davon, wenn man mit unterschiedlichen Betriebssystemen
zu tun hat. Aber das ist doch Blödsinn. Ich meine, das hast du mit Microsoft auch nicht aus der Welt geschafft. Die haben ihre Produkte auf verschiedenen Plattformen und verschiedenen Versionen und es gibt da nur Probleme.
Nein, das ist nicht der Fall. Das ist genau nicht der Fall.
Das ist nicht der Fall.
Ja, genau.
Hans, 7-Bit-ASCII funktioniert überall.
Wie bitte?
Nein. 7-Bit-ASCII funktioniert überall.
Ja, klar, großartig. Das ist so.
Ey, es gibt mindestens 10 oder 20 verschiedene Word-Dokumentenformate, die abhängig sind von der Version und von der Betriebssystemplattform und von dem jeweiligen Patch-Level wahrscheinlich auch noch. Das ist schon mal das eine. Hans, das gleiche gilt für Excel, PowerPoint. Das ist kein Argument, aber das sind die Probleme, die Leute haben.
Nein, die echten Probleme.
Ich habe neulich irgendwie in Excel meine Tabelle frisch geändert und abgespeichert und das Ergebnis. Dann habe ich gefragt, oh, das ist aber noch eine alte Version. Möchtest du vielleicht eine Top 9 Superbrand irgendwie Deluxe-Spoiler-Version abspeichern? Weil ich, ja, damit du mich endlich in Frieden lässt. Mit dem Ergebnis, dass meine Tabelle einfach gelöscht war. Ja, sie war weg.
Ja, aber dennoch muss die Frage doch erlaubt sein, ob denn tatsächlich durch mehr Systeme die Welt dann besser wird. Weil wahrscheinlich ist doch das, wenn du dann auf dem, Linux-Rechner diese Excel-Tabelle bekommst, dass du sie gar nicht angucken kannst.
Die Antwort ist Internet. Guck dir das Internet an, das ist auch 1000 Betriebssysteme und so. Und da gibt es einfach einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Und der kleinste gemeinsame Nenner ist natürlich heutzutage nicht alle Features von Word. Aber ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner ist, wie es gibt Texte, es gibt irgendwie Absätze, es gibt irgendwie die Formatierung, die basiert auf Absätzen und wenn sie klug sind, vielleicht auch noch auf Zeichen einzeln, dass man irgendwie Worte auch noch markieren kann. Dann gibt es Tabellen und da erstreckt sich das Ganze schon. Fußnoten vielleicht noch und da sind sie auch gerade am Basteln, da wird auch gerade Standard gebastelt. Ich sage nicht, dass der es ist, der sich durchsetzen wird, aber es wird einen geben, der sich durchsetzen wird. Und erst wenn es soweit ist, dann sind wir an einem Punkt, wo man diese Systeme überhaupt erst auf die Menschheit loswerfen darf. Also im Prinzip müsste es unterbunden werden, dass Word benutzt wird.
Man darf vielleicht mal, also ich habe jetzt das Bedürfnis zu sagen, wovor ich Angst habe. Nämlich, ich habe an der Stelle Angst, wenn ich höre, dass das Finanzamt NT benutzt.
Oder Word.
Ja, nein, also ich habe gar nicht Angst davor, dass der kleine Mann auf der Straße NT benutzt oder dass die alle Office haben und dass sie sich da die Makroviren von links nach rechts schieben. Das ist mir alles echt egal. Aber wenn ich höre, dass die Bundesregierung die Auszählung der Wahlen mit Microsoft gemacht habe und zwar ein altes Programm unter Windows 3.1, was sie nicht portiert bekommen haben und dass der Landkreis Sachsen-Anhalt, dass da ein Landkreis neu gezählt werden musste, weil ein Rechner abgestürzt ist, dann habe ich ein bisschen Angst. Und wenn ich höre, dass das Militär feststellt, dass es zu teuer ist, die Sachen selber zu machen und dass sie doch lieber Commodity-Sachen benutzen sollen und damit meinen sie Windows, dann fange ich Angst, irgendwie ein bisschen Angst zu haben.
Aber es ist doch momentan so Tatsache, dass Microsoft am meisten proprietären Scheiß produziert. Erst versuchen sie die Standards einzuverleiben und dann machen sie Mist draus. Ist doch nur mal Fakt.
Ja, das ist doch anerkannte Strategie. Also selbst sie haben das anerkannt. Aber das ist mir eigentlich gar nicht irgendwie, weiß ich nicht, das ist mir egal, was Microsoft macht. Aber
es ist wichtig, meine, was wir daraus lernen, es ist wichtig, darauf zu bestehen, dass man Heterogenität hat. So dieses, verstehst du, dieses sich auf ein Betriebssystem einigen, das ist der falsche Weg. In dem Moment, wo man es getan hat, führt es sofort zum Kollaps. Gleiche gilt eigentlich auch für Linux, obwohl ich da die Problematiken überhaupt nicht in der Größenordnung sehe. Also ich meine, da es da alles frei ist, gibt es da nichts, was ich nicht, also da kann sich etwas nur dann durchsetzen, weil es wirklich alle haben wollen.
Nee.
Das ist doch aber Evangelismus pur und frei erfunden. Ich meine,
das ist die Evangelisten-Diskussion.
Es ist Tatsache, dass es nicht kollabiert, sondern die Tatsache ist, die Leute schicken Word-Dokumente durch die Gegend per E-Mail im Internet, die kommen an, werden angezeigt und ausgedruckt. Und in ungefähr 1% der Fälle geht es schief und sie ärgern sich und verschwenden Zeit damit.
Genau. Weißt du, wie viele Word-Dokumente in meiner Mailbox landen mit dem Hinweis, ich krieg das nicht geöffnet, kannst du das mal konvertieren? Viele.
Kannst du nicht. Ja.
Ich kann das konvertieren.
Warum tust du es denn?
Also halten wir jetzt fest, dass Evangelismus Selbstschutz ist, oder was? Evangelismus ist Selbstschutz. Um das Überleben unserer Kinder zu sichern, müssen wir irgendwie, aber das wäre dieses gegen etwas anderes sein, so gegen den Mainstream, dagegen arbeiten, dass Microsoft die Welt übernimmt. So.
Nein, Evangelismus ist Spaß. Ich habe mich dafür entschlossen, mich meine Freizeit irgendwie mit Computern und der Diskussion darüber zu verbringen, und dann möchte ich es gerne in einer Atmosphäre tun, wo irgendwie die Computer booten und mir nicht irgendwie die Geschwindigkeit des Prozessorlüfters anzeigen. Verstehst du, das muss Spaß machen, das muss irgendwie freudige Systeme sein, die gut funktionieren, und jetzt eine Menge von den ganzen Grillen, die uns immer einfallen, wenn wir bekifft in der Ecke sitzen, so, die muss man dann auch umsetzen können. Und dafür braucht man einfach gute Systeme. Gut im Sinne von...
Tim, so wie das BOS, auf dem letzten Kongress von dir, was am ersten Tag schon seinen Geist aufgab? Oder ja,
das hat mich, das war
der Mac der Apple auf dem Kongress, von, den du da stehen hattest, der also auch irgendwie max einen Tag lief und dann irgendwie nicht mehr...
genau solche Systeme. Ich meine, das BOS, aber handelt es sich irgendwie um eine frühe Alpha-Version?
Es funktioniert vielleicht nicht, aber es hat eine Seele und keine Registry.
Ja, und es ist...
Aber Leute, was würden wir denn tun, wenn die Betriebssysteme perfekt wären?
Das wäre doch langweilig.
Wir sind doch alle kleine Herrscher. Und wenn wir nicht mal mehr unseren Computer beherrschen können, wenn er so einfach ist, dass es keinen Herrscher braucht, dann wird es ziemlich schwierig für uns. So haben wir doch dieses herrliche Spielzeug, und spielen tun wir sowieso alle am liebsten. Die eigentliche Spielzeit, die Kindheit, hat uns ja im Wesentlichen die Schule geraubt, also haben wir das ganze Leben über die große Lust zum Spielen, und dafür haben wir doch den Computer zum Spielen und Herrschen.
Zum Herrschen, also das finde ich jetzt schwierig, muss ich sagen, weil ich meine, beherrsche ich so ein Linux-System, wenn ich mir das angucke, kein Stück? Ich habe vielleicht die Illusion, es zu beherrschen, weil ich den Source-Code habe. Herzlichen Glückwunsch, kann ich den lesen? So ein Quatsch.
Na, du bist ja auch nur
aber
wiederum an dir.
Bei dir gibt es ja überhaupt keinen Source-Code, also hast du dich nicht daran gewöhnt, ihn durchzulesen.
Ganz viel Source-Code für ganz viel Software für dieses Betriebssystem. Wir portieren das nämlich alles von diesen Linux-Leuten.
Na, also warum machst du dann keine eigenen Source-Code-Quellen, ja?
Warum macht ihr denn dann da OS 2 drunter, wenn ihr die ganzen Linux-Sachen benutzt?
Weil ich für dieses Betriebssystem irgendwie keinen neuen Kernel bauen muss, wenn ich es irgendwie auf einem Laptop installieren will. Weil ich für dieses Betriebssystem irgendwie Software kriege, die es für andere Dinge nicht gibt. Zum Beispiel guck dir Linux an, das Ding mit der Oberfläche. Ich meine, darauf kann man endlos rumhacken. Wie viele Oberflächen gibt es für Linux? Hast du ein Objektmodell? Soll ich dir mal SOM zeigen und zeigen, was das kann? Da fällt dir nichts mehr zu ein.
SOM
und
ist cool.
Wenn du es nicht gesehen hast, verstehst du, kannst du es leider nicht nachvollziehen. Das ist das Problem.
Ich habe es gesehen. Ich habe mir angesehen, wie es in Extended Attributes im HPFS-Fallsystem abgelegt wird, und habe übelst auf den Boden gekotzt.
Die Attributes haben aber nichts mit dem SOM an sich zu tun.
Nein, aber richtig. Das ist einfach, das ist so wie Microsoft.com. So, wir nennen es jetzt
Objekt.
Nee,
das ist Korba.
Nee, das ist nicht wirklich ein Objektmodell.
Doch, das ist ein Objektmodell.
Ach, dieses Objektmodell ist auch nur aufgesetzt, und darunter ist irgendwie ein 70er-Jahre-Teil.
Ey, das ist in C programmiert, das ist kein Objektmodell. Das ist, sieht ein bisschen aus wie Objekte.
SOM ist ein C++. Nee, das ist ein Objektmodell, und zwar ein richtiges. So. Das ist echte Technologie.
Die haben natürlich manchmal auch nicht sehr viel nützt. Also,
habe ich das behauptet?
Ja, ja.
Aber es ist cool.
Ja, genau. Es ist halt wichtig auch, dass es cool ist. Einfach
ist cool. Halb cool. Das Problem bei OS 2 ist, da sind lauter coole Sachen, die sind alle zusammengeschmissen, aber es ist halt irgendwie ein 70er-Jahre-Kernel mit einem 90er-Jahre Objektmodell obendrauf, und es gehört alles eigentlich nicht zusammen.
Bin ich eigentlich richtig informiert, dass das von Microsoft geschrieben wurde?
Ja, ja.
Was genau?
Oh, immer auf die wunden Punkte.
OS 2.
OS 2.1 wurde von Microsoft.
Von Anfang bis Ende, habe ich gehört. Microsoft.
Das ist natürlich schwierig. Also alles, was in OS 2.0 drin ist, ist irgendwie überwiegend IBM-Krempel. Weil vorher haben sie sich ja getrennt, und die ersten Versionen sind tatsächlich von Microsoft. Also Geschichten natürlich von Leuten, die sich den Code angeguckt haben, dann erstmal kräftig auf den Tisch gekotzt haben und dann angefangen haben, das neu zu machen. So, das heißt irgendwie, das ist, kann man ganz hübsch betrachten. So vor einem Jahr stand, wenn man so ein OSV gebootet hat, immer noch so Copyright, IBM, Copyright, Microsoft, Copyright, bla bla bla. Inzwischen steht da nur noch Copyright, IBM and others. Weil das ist einfach nicht mehr der Rede wert. So, der Code verschwindet langsam.
Also daran liegt das nicht, weil ich meine, auch bei Sun steht and others. Also das sagt einfach nicht. Aber man kann vielleicht mal Folgendes sagen, wenn man die Wahl hat zwischen Code von Microsoft und Code von IBM, dann erschießt man sich doch, oder? Und man kann vielleicht mal sagen, nehmen wir an, man ist ein begnadeter Programmierer und geht zu IBM und man hat jetzt die Wahl, an einem neuen Datenbank-Journaling-Modell zu arbeiten, an einem tollen verteilten Objektmodell, oder man kann ein, was weiß ich, Just-in-Time-Compiler für Java machen und oder man kann an OS 2 arbeiten, dann wird man doch nicht an OS 2 arbeiten wollen. Oder?
Oder kenne ich aber Leute, die sind anders drauf.
Ich meine, OS 2 ist auch wirklich vielen voraus gewesen lange Zeit. Das muss man auch mal sehen. Also es ist ja kein wirklich schlechtes System, also zumindest OS 2.2.
In dem Moment, wo jemand losgeht, irgendwie das SOM-Modell auf Linux portiert und damit die Workplace-Shell, dann wechsle ich. Zack.
Aha, du bist sozusagen User-Interface fixiert. Kommen wir auf einen interessanten
Punkt. Ich will diese geile Technologie haben. Ich will sie einfach haben. Ich brauche sie. Es ist wichtig für mich. So.
Die Maus ist wichtig für dich?
Nein. Maus ziemlich wichtig.
Hm? Eine Maus gibt es auch unter Windows.
Weißt du, was mich nervt, sind diese Leute, die sich so ein X installieren, nur damit sie wie 13 Textbildschirme aufmachen können. Ich meine, dafür brauche ich keine grafische Oberfläche. Das ist nicht richtig notwendig.
Das ist auch keine grafische Oberfläche, das ist ein Terminal-Multiplexer.
Ein fieser Hack.
Ich meine, grafische Benutzeroberfläche gibt es meines Wissens bisher eine.
Oh nein.
Genau, ja, ich meine, welches anderes Betriebssystem hätte denn das wirklich in die Programme mit integriert? Wenn ich mir irgendwie Shareware angucke auf Windows oder so, die sehen aus, als wären sie gerade von DOS neu auferstanden. So, ja? Da wird irgendwie im Prinzip nochmal innerhalb des Rahmens ein neuer Textmodus gestartet, dann machen sie ihren Magic so. Und jetzt in den letzten Jahren kommen dann halt auch mehr Buttons rein und so.
Das ist aber nicht mehr State of the Art.
Patchwork, aber meine, irgendwie, dass man da mal irgendwie programmübergreifend Drag und Drop machen könnte oder so, das sieht doch
wenn der iMac keine Add-Taste hat und als Internetcomputer also gemarketet wird und wenn die Maus im Jahre 1998 noch eine Maustaste hat, die
genau
mit
ist,
dann kann man einfach
Klick
von Benutzeroberfläche
Triple-Klick, Quadruple-Klick.
Die Maus ist sowieso ein Witz beim iMac.
Expect News in January. Ich meine, auch Apple hat es mittlerweile eingesehen, dass irgendwie nicht alles schön war, irgendwie was sie da gemacht haben. Und mittlerweile ist die Firma ja auch von Next übernommen worden.
Also was Evangelisten auch auszeichnet, ist der Glaube an einen bestimmten Gott. Und bei den Apple-Evangelisten heißt der Gott eben Apple. Und die sind auch immer ganz betrübt, wenn sich im Management-Board was tut. Und bei den
Linux-Evangelisten der Gott heißt derzeit Steve Jobs. Der wird da als verehrt.
Ich möchte mal was sagen zu dieser Idee von wegen nur eine grafische Benutzeroberfläche. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat jemand da wohl an das macOS gedacht. Aber das ist keine richtige grafische Benutzeroberfläche. Denn ich meine schon mal alleine, man muss sich schon mal überlegen, die Dateinamen einzugeben, die man da, also das ist nicht grafisch. Guckt euch mal die Oberfläche vom Icon an. Was?
Ja, und?
Icon, da wo man dann die Dateien, dann, wenn man da speichern will, geht so ein Fenster auf und da ist da so ein Icon drin und da zieht man dann mit der Mausbrust in das Verzeichnis rein.
Na super, ich meine, klar gibt es irgendwie viele Details, die sich alle bei Macintosh irgendwie vom User Interface abgeguckt haben. So. Aber ich sehe
doch ein schöner Satz gewesen.
Satz.
Ein Argument und dann, ja, gut abgeguckt, aber merken. Ja.
Also das ist ein bestimmt.
Also Icon ziehen geht schon sehr lange beim Mac.
Ja, nee, es geht nicht um das Icon, sondern es geht darum, dass beim Safen die Dialogbox ein Icon enthält, was dann die gesavte Datei darstellt und man schiebt die Datei, die man da hat, nur einfach in ein Verzeichnis rein. Das
cool
ist der Safe-Vorgang.
Ja, ist toll.
Habe ich mein Leben lang vermisst.
Ich möchte mal ganz kurz noch mal was zu der einzigen grafischen Benutzeroberfläche sagen, die angesprochen wurde. Ich bin selber kein Apple-User, aber man muss der Ehrlichkeit halber sagen, die erste Idee von einer grafischen Benutzeroberfläche kommt meines Erachtens von Apple. Denn wenn man überlegt, 1982,
falsch.
Gut, grundsätzlich vielleicht falsch, aber 1982, als Apple mit der eigentlichen grafischen Benutzeroberfläche angefangen hat
Und wenn man sich diese anguckt und den Unterschied zu der heutigen einmal sieht, dann ist der sehr, sehr gering.
Ja,
und
aber
wenn
das kam auch nicht von Apple, ne? Also wenn man jetzt irgendwie anfängt und sagt, wer ist der Begründer, so kommen wir sowieso nicht weiter, weil die Idee kommt von Xerox, das ist irgendwie einigermaßen
die Idee kommt von Xerox, die Idee kommt aus dem Smalltalk-System. Es ist nicht so, dass bei Xerox eine große Gruppe war, die Betriebssysteme mit grafischen Benutzeroberflächen entwickelt hat, sondern sie haben Smalltalk entwickelt und sie wollten es halt grafisch haben und Smalltalk diente ihnen als Window-Manager. So, und aus dieser kleinen Projektgruppe kamen Ideen mit rein und auch übrigens auch Leute, die da damals mitgearbeitet haben, die das dann bei Apple das erste Mal umgesetzt haben.
Also genau.
Das ist auch ganz wichtig, dass man als
Evangelist... Das ist die offiziell verfälschte Wahrheit.
Es ist ganz einfach wichtig, so, dass Xerox das mit dem Marketing nicht betrieben hat. Die hatten solche
Xerox hat das noch nie
ja, und
mit
sie
dem
haben
Marketing
auch Ethernet erfunden und Novell hat damit das Geld gemacht und irgendwie bla bla bla. Ja. Also Rang Xerox ist ein tolles Beispiel, wie
ist
man
das
nicht machen sollte.
Ist das nicht echt
aber
egal,
wer was vielleicht für das Publikum wichtig ist, ist, dass es für einen Evangelisten sehr wichtig ist, immer die längere Antwort zu haben. Und die noch weiter in die Historie zurück, dass man immer die Dinge nochmal, ich weiß das einfach,
ich weiß.
Im Zweifelsfall weiß ich mindestens mehr.
Gut, trotzdem denke ich, geht es hier nicht um die Idee, sondern um die Verwirklichung. Und die erste Verwirklichung war nun mal von Apple.
Nein,
und
das ist ein ganz gefährlicher Pfad. Grundsätzlich würde ich dir ja recht geben, aber das hieße ja, dass Microsoft eigentlich recht hat, weil sie haben den größten Marktanteil.
Nein, aber sie haben im Prinzip das System der grafischen Benutzeroberfläche gut gekupfert.
Ja, aber
nein,
Apple auch.
Ich meine, wenn du mit der Argumentation kommst, dann kann ist einfach die Aussage, Apple waren die Ersten, die es realisiert haben, falsch, weil Xerox hat es als erstes gemacht.
Nein,
und
es war kein Betriebssystem.
Richtig. Es war kein Betriebssystem
in der grafischen Benutzeroberfläche.
Wenn jetzt Xerox diese Maschinen 1975 verkauft hätte, also wenn sie sie produziert und verkauft hätte, dann würden wir heute alle glauben, Smalltalk wäre ein Betriebssystem. Sollen wir alle glauben.
Naja,
wir
Smalltalk.
Wir hätten auch recht damit.
Eigentlich ist es Smalltalk ja auch ein Betriebssystem. Also das,
vielleicht sollten wir erstmal klären, was ein Betriebssystem überhaupt ist.
Bitte jetzt nicht mit Lisp anfangen, ja?
Bitte?
Nein, ich wollte sagen, wir sollten vielleicht erstmal klären, was überhaupt ein Betriebssystem ist.
Nicht heute.
Sonst könnte man nämlich bei beispielsweise Force und Smalltalk, die sind ja schon eigentlich Betriebssysteme.
Nein.
Ja, das ist eine gute Frage, was ein Betriebssystem ist. Und irgendwie das Ja und das Nein kommt da teilweise sehr schnell. Also da eine gute Definition zu finden, wird uns wahrscheinlich hier nicht gelingen, aber ich denke, man kann es in etwa zusammenfassen als die Menge an Software, die notwendig ist, um mit dem System zu arbeiten. So, und zwar irgendwie, die notwendig ist, um... Nein, ich sage es anders. Die notwendig ist...
Sagen wir es anders. Hier kam gerade der Einwurf Basic und darauf kam die Antwort, sagen wir es anders. Hervorragend, das ist eine Realsatire.
Darauf habe ich nicht reagiert. Ich meine, auch das ist wichtig. Also ich meine, auch ein C64 mit seinem Basic, das war das vollständige Betriebssystem. So, und du kamst halt hoch und dieses User-Interface war halt irgendwie Cursor durch die Gegend fahren und wenn man irgendwie Anführungsstrich gedrückt hat, dann halt mit bunten Klötzchen und andere Systeme funktioniert anders. Übrigens auch der IBM-PC hatte ja ursprünglich Basic irgendwie, als man ihn eingeschaltet hat. Also auch das war das Betriebssystem. So, und wenn man aber heute ein Macintosh oder ein Windows hochfährt, ist natürlich die Masse an Software, die da kommt, sehr viel höher. Aber die Ansprüche sind ja auch gewachsen. Also ich denke, es ist schon relativ einfach zu umschreiben, was ein Betriebssystem ist. Ich denke allerdings, dass Java zum Beispiel noch nicht so weit ist und dass das Smalltalk-System für damalige Verhältnisse sicher eins war. Aber dazu kenne ich das jetzt im Detail zu wenig, um das wirklich
haben wir hier einen Java-OS-Evangelisten unter uns? Der könnte uns das Thema...
Gibt es eigentlich irgendjemand, der Java benutzt und es danach noch evangelisiert? Einen haben wir. Noch einer? Gib dir mal ein Mikrofon.
Also große Hoffnung hier von dieser Seite, nicht? In Java.
Also Java-Fan, ja.
Du bist ein Fan?
Ja.
Und du hast es auch schon benutzt?
Seit fast 2 Jahren kommerziell, ja.
Aha, und du bist immer noch ein Fan?
Ja. Den Kommentar habe ich nicht gehört.
Jemand sagte, aha, du lebst davon?
Ich lebe davon, ja.
Kannst du sonst noch was Positives über das System sagen, außer dass du davon lebst?
Ich habe nur aufgezeigt, mir wurde Mikro in die Hand gedrückt. Also ich war noch nicht so weit, dass ich einen qualifizierten Kommentar dazu machen wollte. Aber
dann ja, mach doch einen unqualifizierten Kommentar.
Unqualifizierte Kommentare sind explizit erlaubt.
Ja, also der hausinterne Konkurrenzkampf mit den C++-Programmierern ist halt immer sehr lustig, weil sie sitzen halt immer rum und kämpfen mit dem Stack und kämpfen mit Memory Leaks und ja, bei mir ist es dann meistens...
Also Stack Exceptions habe ich nur unter Java gekriegt bisher.
Naja, dann...
Wir haben nur zufriedene Kunden, habt ihr das gehört? Das ist das Argument.
Ich glaube, übermorgen gibt es auch noch einen Workshop, den ich euch sehr ins Herz legen möchte, der heißt Dylan oder im Untertitel Warum C++ scheiße ist. Empfehle ich sehr. Da kommt übrigens auch zur Sprache, warum auch Java scheiße ist im Übrigen.
Okay.
Aber du hast natürlich recht.
Hat nicht noch jemand eine provokante These?
Definition von Operating System. Also ein Operating System oder Betriebssystem ist das System, was den Rechner nicht abstürzen lässt.
Da gibt es aber nicht viele, die übrig bleiben.
Meine ich.
Ja, das ist eine gute Definition, finde ich. Da muss man wirklich einigen Betriebssystemen auch schon wieder irgendwie dieses Signet aberkennen, was den, das Ding betrifft. Da steht macOS übrigens auch ganz oben auf der Abschlussliste. Also das ist so. Ich meine, ich hoffe, die Macintosh-Gemeinde glaubt innigst derzeit, dass es jetzt sich eigentlich nur noch um 14 Tage handeln kann, bis das Problem endlich gelöst ist.
Glauben Sie seit 3 Monaten, oder?
Das glauben Sie jetzt seit 2 Jahren und bisher spricht ja auch alles dafür, dass es in 14 Tagen gegessen ist. Schauen wir mal. Ansonsten, ich meine, bei Windows, das kennen wir ja alle, Linux kriegt man wohl durchaus stabil hin, BSD auch, OS 2 auch. B? Wohl auch, ja. Also ich habe es bisher selber noch nicht stabil erlebt, aber ich glaube dem System, dass es stabil sein könnte. Hat es schon mal jemand stabil erlebt? Aha.
BIOS.
BIOS.
Nee, das stürzt immer ab, aber dafür bootet es schnell. Und das ist wirklich ein echter...
Es bootet schnell. 10 Sekunden.
Ja, man kann es in C++ programmieren, weil bei den anderen Gurken ist es immer scheiße, das stürzt ja ab und es dauert. Und BIOS ist halt einfach wieder da, insofern empfehlenswert.
Das ist klasse, aber das hat man vor 10 Jahren beim C64 auch schon. Stürzte ständig ab, war aber in 2 Sekunden wieder da.
Ja, yeah, genau, das ist...
Genau, als das macOS noch im ROM war, ne? Das war sofort wieder da.
Und da kommen wir übrigens auch noch so einen Punkt, was ein Betriebssystem ausmacht, dass irgendwie das Filesystem nicht in die Gurke geht. Also das ist beim BIOS auch sehr schick, dass sie irgendwie ein Journal-File-System drin haben. Das heißt, irgendwie es bootet auch dann in 10 Sekunden, wenn man mittendrin Reset drückt. Also es ist nicht irgendwie so, dass es sich dann erstmal eine halbe Stunde...
Und im Januar, Februar, März, April nächsten Jahres gibt es dann auch JFS für OS 2. Das ist ein Dateisystem.
Was gibt es da?
Das ist dieses alte...
Ja, die Beta AIX ist schon da, ich weiß.
Das AIX-File-System, oder?
Wahrscheinlich.
Das, was bei AIX schon durch extreme Performance geglänzt hat?
Das zumindest dadurch geglänzt hat, dass irgendwie die Hochbootzeiten echt abgefahren sind.
Die Standardantwort der Linux-Verfechter ist übrigens immer, ja, es ist zwar nicht sicher, aber dafür die Performance. Ich frage mich immer gleich nach der Performance. Du sagst, es ist sicher, der Linux-Evangelist sagt, ja, aber die Performance. Ganz komisch.
Ja.
Also ich meine, Performance muss man immer so sehen. Wenn man irgendwie ein System hat, wo man zur Laufzeit irgendwie eine Platte aus irgendwie einem Cluster von Festplatten einfach zur Laufzeit rausziehen kann und eine neue reinsteckt und damit das Filesystem vergrößert, dann muss man sozusagen diese Zeit, die nicht runtergefahren und wieder hochgebootet werden muss, mit in die Performance mit einberechnen. Und das macht schon mal eine ganze Menge aus. Von daher würde ich sagen, die Peak-Performance. Was? Ich? Na, ich habe leider keinen Computer, bei dem das geht, aber ich denke, wenn er das könnte, dann würde ich das häufig benutzen. Also zumindest habe ich den Bedarf durchaus dazu. Ich meine, es ist immerhin etwas, was dir erlaubt, diese ganzen 0,5 Gigabyte Platten, die du noch im Schrank liegen hast, die du sonst irgendwie nicht unterkriegst, auch mal tatsächlich zu verwenden. Auch das wäre mal eine schöne Sache, dass der ganze Schrott irgendwie noch an den Start kommt.
Ich würde ganz gerne nochmal zurück zum Evangelisieren. Wir hören jetzt schon seit circa 1,5 Stunden immer wieder den gleichen Ansatz. Es kommt jemand zu mir, ein DAO, ein Nur-User, und sagt, hey, welches System soll ich nehmen? Oder meins funktioniert nicht anständig, hast du einen Tipp? Und dann sage ich, klar, nimm dies oder das oder jedes. Und ich erzähle eben 37 Gründe, warum das gut ist. Das ist aber nicht Evangelisieren, meine ich. Beim Evangelisieren hat man ein gewisses bald sind Steve Jobs nicht mehr. Und wie der Yogi von
IBM heißt. Keiner mehr? Ich mach das. Klar, natürlich. Man muss den Leuten auch in den Kopf reden. Sonst installieren ja alle Windows. Was meinst du? Ich habe die letzten 3-4 Jahre, ich habe Höllenqualen ausgestanden. Kannst du dir das etwa vorstellen? Mit so einer katastrophalen Firma Apple im Hintergrund, dann mit Macintosh auf dem Tisch. Wie mitleidig die Leute einen angeschaut haben über 3 Jahre lang. So irgendwie, ja, was ist denn das für eine Plattform und so, das benutzt doch sowieso keiner mehr und die werden auch aufgekauft und die gehen pleite und irgendwie, du bist doch irgendwie völlig und kauf dir einen PC und irgendwie Windows NT, das Betriebssystem der Zukunft. Und ich saß da und dachte so, oh, so, aber ich habe durchgehalten. So, und das ist auch verdammt wichtig, dass man das macht. Ja, keep your faith. Und dann kriegen wir diesen ganzen Windows-Scheiß auch noch weg. So, also ich meine, das mit dem Geld legt sich jetzt so langsam, nicht? Irgendwie vor 3 Jahren sah es irgendwie alles ganz schlimm aus und vor 2 Jahren war es irgendwie schon nötig, Grabsteine aufzustellen, um irgendwie alle Leute mal zu warnen. Und jetzt sind wir natürlich schon einen Schritt weiter, weil die Öffentlichkeit diese Diskussion aufgenommen hat. Und jetzt müssen wir sie auch fortführen. Ich denke, es ist sehr, sehr, sehr wichtig auf diesem Kongress, dass man insbesondere auf die Sache mit Open Source hinweisen muss, an allen Ecken und Enden. Hier laufen überall so Leute rum mit so roten Karten. Denen könnt ihr das erzählen, das ist wichtig. Und was jetzt die grundsätzliche Evangelisierung betrifft, so, ich meine, ich bin zwar jetzt ein bisschen für Macintosh bekannt oder so, aber ich denke, ich bin auch dafür bekannt, dass ich irgendwie nicht jetzt an der Firma hänge, weil das wäre Quatsch. So, eine Firma löst das Problem nicht. Ich denke auch nicht, dass geschlossene Systeme das Problem lösen können. Überhaupt nicht. Aber ich denke, dass die Öffnung hin zu Unix und die findet jetzt gerade in enormer Weise statt, nämlich erstens durch Linux, das sich sehr verbreitet im Servermarkt, zu Recht, im Home-Markt, zu Recht, aber auch durch Apple, das darf man jetzt nicht vergessen, das neue Betriebssystem Mac OS X, das was jetzt kommt und was über kurz oder lang das alte auch ablösen wird, ist Unix. Das ist Mach mit Unix drauf. Und das ist, das heißt, es gibt eigentlich nur noch Windows, was nicht Unix ist. Und OS 2.
Mich wundert schon, dass noch keiner mit Amiga OS angekommen ist.
Aber auch die behalten ja irgendwie. Die glauben ja auch jedes Mal, dass die Firma, die dann ein Jahr später die Firma Amiga Technologies aufkauft, dann endlich die Wende herbeibringt. Die halte ich für besonders bemerkenswert. Ja.
Ganz zu Anfang hat ja schon mal jemand den Beitrag von Holger in de.org.ccc angesprochen, wo er gesagt hat, es läuft im Kreis. Ja? Linux wird das nächste Win XX sein.
Denke ich auch, aber ich meine, es ist immer ein deutlich besseres Windows als irgendwie das, was wir jetzt haben. So, ich meine, das wäre auch sehr gut, wenn wir das erreichen könnten, dass Windows von Linux irgendwie abgelöst wird. Ich denke, dass das noch ein langer Weg ist, aber es wäre
nicht schlecht. Das ist immer dieses World Domination. Ne? Wir müssen immer alle Richtung World Domination und wo ich ja, muss ich sagen, irgendwie am schärfsten drauf wäre, ist, dass wir uns mal davon ablösen, dass es immer ein Betriebssystem nur sein muss und nur ein Dateiformat und
diese Geschichte. Aber es muss ein offenes System sein. Verstehst du, OS 2 nutzt überhaupt nichts. Wenn OS 2 den Marktanteil von Windows hätte, dann wäre nichts besser auf diesem Planeten. Gar nichts.
Doch, ich glaube, dann wäre es besser. Weißt du warum? Weil du dann nämlich viel mehr Leute hättest, die Dateien von dem einen auf das andere System packen müssen. Und ich meine, letztendlich gibt es immer noch das Gerücht, dass die Leute mit Computern arbeiten wollen. So, und mit Computern arbeiten heißt nicht nur irgendwie Programme haben und irgendwie Sachen erstellen, sondern das heißt heutzutage diese Sachen, die man erstellt hat, auch mit anderen zusammen weiterzuentwickeln oder zu tauschen und auszutauschen und diese Dinge.
Group Computing.
Genau. So, und das sind...
Buzzword Detektor.
Dankeschön, aber jetzt wirst du unsachlich. Vielen Dank.
Natürlich, ich bin ja auch Evangelist.
Nein, worauf ich hinaus wollte, ist, dass wenn wir tatsächlich irgendwie eine Welt hätten, in der die Hälfte irgendwie Windows 95 und die andere Hälfte Linux oder OS2 oder irgendwas benutzen würde, dann müssten sich alle ein bisschen mehr darüber Gedanken machen, wie man tatsächlich Dateien von dem einen System zu dem anderen hinkriegt und das dann tatsächlich noch funktioniert. Verstehst du? Also ich meine, Betriebssysteme und Programme sind an der Stelle ja im Moment eigentlich gar nicht wichtig. Sie sind eigentlich echt egal.
Und warum machen die Leute dann verschiedene Betriebssysteme, damit sie das dann austauschen können?
Also weil ich schon der Meinung
bin, ich denke, dass es ein absoluter Irrweg ist, zu glauben, durch eine Vereinheitlichung auf ein System könnte man irgendeine Lösung erzielen. Das verbessert nichts, sondern ganz im Gegenteil, ja, man muss sich an eine Welt gewöhnen, wo es mehrere Systeme gibt.
Aber das heißt, dass auch die Vereinheitlichung auf Linux oder irgendwas anderes die Welt nicht rettet. Weil es uns dann nur ein weiteres irgendwie betriebssystemabhängiges Dateiformat beschert bei den Programmen, die wir verwenden, und dann stehen wir wieder da.
Sicherlich ist es nicht die Lösung, wenn jetzt alle nur Linux verwenden, aber es ist auf jeden Fall ein Weg zu einer wirklichen Befreiung, wenn alle ein Open-Source-System, wie es auch immer heißt, benutzen.
Nein, aus meiner Sicht überhaupt nicht, weil die Sourcen interessieren mich einen Dreck. Ich meine, irgendwie.
Die interessieren dich vielleicht einen Dreck, aber es ist für dich so wohl sehr wertvoll, dass du weißt, dass irgendwie mehr als 1 Million Leute theoretisch in der Lage wären, den kritischen Code, der dich gerade nervt, auch mal wirklich anzugucken und vielleicht auch dahingehend zu ändern. Weil du musst nämlich bei irgendwie IBM anrufen. Vielleicht hast du da die richtigen Visitenkarten, so, aber die hat in der Regel nicht jeder. Und IBM ist nicht. IBM hat so ein Schwein, dass Marketing dass Microsoft gerade so in der Bredouille ist in der Öffentlichkeit, weil ansonsten, ich erinnere dich, ist Big Blue die Company, die kurz davor irgendwie immer angegangen wurde und das zu Recht.
Also es ist ganz einfach, nicht? Bei IBM und OS2 hat es immer geheißen, IBM ist die einzige Firma, die den Erfolg von OS2 noch verhindern kann. So, und sie haben es getan. Und es gibt weiterhin die Aussage, dass IBM steht für Ich brauche Marketing. Oder Incredible Bad Marketing. Das sind alles Dinge, die ja nicht falsch sind. Aber ich meine, das ist, geht mir aus meiner Sicht vom Thema weg. Ich meine, was mir wichtig ist, ist, dass dieses Gerede um Betriebssysteme und welches Betriebssystem irgendwie morgen die Weltherrschaft, das bringt uns nicht weiter. Das bringt uns nicht weiter, weil Betriebssysteme interessieren mich einen Dreck. Ich meine, ich habe TCP/IP so, ich kann zu anderen Leuten connecten und welches Betriebssystem die verwenden, ist mir wurscht. Das Einzige, was mich im Moment nervt, ist, dass wenn ich Informationen von A nach B bringen will und die in einem, sagen wir mal, ansprechenden Format irgendwie, ne, ordentlich zum Ausdrucken, bla bla bla, all diese Geschichten, sagen wir mal, nicht HTML, sondern noch ein, zwei Sachen, die HTML noch nicht kann, machen will, dann habe ich immer das Problem mit dem Dateiformat. Welches nehme ich denn? 7-Bit ASCII. Cool. StarOffice ist etwas, was aus meiner Sicht an der Stelle echt die Nase vorn hat, weil sie so bös Cross-Plattform sind, dass es echt nicht schlecht ist. Aber es muss noch weitergehen irgendwie und da hoffe ich, dass Java den nächsten Punkt bringt. Dass die Applikation, die ich benutze, auf jedem Betriebssystem läuft. Dann ist es mir auch wieder egal, welches Dateiformat sie verwenden und ob das Dateiformat proprietär ist, ist mir dann eigentlich echt Wurst. Bitte? Dann kann ich.
Gordon, beruhig dich mal.
Entschuldigung, aber
selbstverständlich darf das nicht proprietär sein, ganz im Gegenteil. Es gibt, ich meine, die Projekte sind alle schon am Laufen. Wir brauchen nicht nur irgendwie freie Software, wir brauchen vor allem auch erstmal freie Hardware, damit irgendwie diese andere Plage, Intel irgendwie, dass das endlich mal aufhört.
Ja, alles nicht so wichtig.
Doch, das ist wichtig.
Tim, Ron ist einer der letzten wirklich großen Evangelisten, weil er glaubt halt noch, er braucht die Sourcen nicht, deswegen hält er nichts von Open Source Software. Also ich würde sagen, du bist wirklich der Evangelist des CCC.
Neben also, naja, den Titel, den lasse ich mir nicht so leicht rauben.
Na, da muss er, genau.
Da bleiben wir schon beide im Rennkampf. Aber, naja, da haben wir sicherlich unterschiedliche Auffassungen drüber. Ich denke schon, dass es wichtig ist. Aber ich wollte kurz zurück zu dem Punkt. Also die Möglichkeit von Linux oder sagen wir Open Source Betriebssystemen, Windows von wichtigen Kernpunkten, das ist vor allem die Wirtschaft, zu verdrängen, die sollte nicht unterschätzt werden und die sollte auch extrem gefördert werden. Das ist sicherlich eine Aufgabe für den Evangelisten in uns. Und darüber hinaus gilt es eh grundsätzlich, a Multitude of Systems zu unterstützen. Auch kommerzielle, natürlich.
Aber, also jetzt mal ganz im Ernst, ich meine, wir haben hier, glaube ich, vor 2 Jahren, nicht hier, aber irgendwo gesessen und uns darüber unterhalten, dass Internet jetzt mal billig werden muss. Und im Verhältnis zu damals ist es billig. Und wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, irgendwie ob Linux die Weltherrschaft übernimmt oder nicht, sage ich, es hat sich erledigt. Linux übernimmt die Weltherrschaft. Was soll's? Ich kann Linux unter VM auf einer 93 booten. Ey, und wenn ich das kann, gibt es Leute, die sich dafür interessieren. Und wenn es das gibt, dann sage ich einfach, das Thema ist durch. Linux ist everywhere. Ich kriege es auf den Palm Pilot, ich kriege es auf der 93, es ist überall. Alles andere ist nur noch eine Frage der Zeit und da muss man noch ein bisschen dran feilen. Das nächste Problem ist aber, dass ich immer noch ein anderes Betriebssystem benutze als Linux. Und das auch noch vorhabe, ein Weilchen zu tun. Und bei dir ist es genauso. Und trotzdem wollen wir mit diesen ganzen Spinnern da draußen, die Linux benutzen, Dateien austauschen.
Ja.
Weil eigentlich ist es mir nicht wichtig, welches Betriebssystem der benutzt, sondern mir ist wichtig, irgendwie, was der im Kopf hat.
So. XML ist sicherlich irgendwie eher da ein Ansatz als irgendwie dein StarOffice. Also ja, ich meine, dass es noch irgendeinen kommerziellen Anbieter gibt, der in der Lage ist, sein Dateiformat in die Welt zu setzen. Daran habe ich gar keinen Zweifel. Ich glaube nicht, dass Word und Excel-Formate das Letzte sind, was uns den Schlaf geraubt hat. Aber im Prinzip können wir uns dann nur auf den Standard einigen.
Ey, cool.
Ja, zum Beispiel Latte. Ich meine, es hält sich verdammt lange. So. Ich meine, es taugt nicht für meine Bedürfnisse, aber...
Das Problem ist, dass aus meiner Sicht ist, wenn man sich anguckt, wie Word irgendwie in seiner Evolution auf das nächste umsteigen, ist ein Scheiß. Ich habe 20.000 Installationen Word 95. Die will ich jetzt auf 97 heben. Was muss ich da machen? User schulen, ja, so ein bisschen. Software austauschen, kriege ich irgendwie in einer Nacht hin, wenn ich das ordentlich mache. Das Problem ist, ich habe da draußen Dateien, ganz viele Dateien. Und diese Dateien müssen alle von dem einen Format auf das andere Format gehoben werden. Und wenn irgendwie 1.000 User heute noch das machen, 1.000 User heute noch 97 machen, die anderen 95, dann habe ich einfach ein Riesenproblem. Und das ist mein Reden, ist, es ist das Dateiformat. Weißt du nicht, ne? So, nicht die Software, nicht das Programm, es ist das Dateiformat, das den Ärger macht. Und also ist das Dateiformat auch da, wo ich für die Lösung ansetzen muss.
Ja, sie muss halt einfach nur standardisiert werden, Ende. Ich meine, was du redest davon irgendwie von so Experimenten von kommerzieller Software, die irgendwie keiner von uns mag. Und genau so muss man damit halt auch umgehen. Naja, ist es schon 15:15? Ja, ne?
Ja. Also wir schreien es raus in die Welt. Es ist das Dateiformat.
Von meint, es ist das Dateiformat. Ich lasse die Diskussion offen. Auf jeden Fall stelle ich mal fest, irgendwie, es gibt noch Bedarf für Evangelisten, beteiligt euch. Es gibt gerade derzeit eine ganze Menge Sachen, die man da effektiv evangelisieren kann. Ich glaube, eine Menge davon steht auch im Hackcenter rum. In diesem Sinne...